Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Benny. Happy Birthday to you und herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 70. Du hattest Geburtstag in der Zwischenzeit.
Richtig.
Seit der letzten Folge.
Vielen Dank für dieses Ständchen.
Alles erdenkliche Gute und hoffe, dass, wie sagt man immer so schön, dass die schlechtesten Erlebnisse im neuen Jahr besser sind als die besten im letzten oder irgend so ein Quatsch.
Das ist völlig unrealistisch.
Völlig unrealistisch.
Aber ist doch Mann, ist das unrealistisch.
Das ist doch ein schöner Wunsch.
Überleg mal, wie schlimm das Jahr davor gewesen sein muss, wenn die schlechtesten, also so wirklich das Dulligste oder vielleicht auch das Langweiligste, was dir passiert, immer noch besser ist.
Ja, und auch, ja.
Ich will auch so ein Jahr gar nicht erleben.
Nee, vor allem, was bedeutet das fürs nächste Jahr, wenn man denselben Wunsch dann bekommt?
Ja, du kannst nur noch stürzen.
Sky is the limit. Doch, was ist mit der NASA?
Muss man aber aufpassen, dass man nur so ein ganz bisschen immer besser wird. Dass es nicht zu doll besser wird.
Vor allem, dass man auf einem
glatten Niveau alles die ganze Zeit abläuft. Keine Spitzen dürfen mehr drin sein.
Also das heißt, es gibt keine besten und schlechtesten Tage, sondern alles ist gleich gut.
Und deswegen dauerhaft. Ist es der schlechteste Wunsch, den man so ziemlich äußern kann. Außer sowas wie, ich wünsche dir die Cholera oder so.
Aber sonst gibt es nichts, was schlimmer ist.
Selten zum Geburtstag. Aber jetzt, wo ich so alt bin und Geburtstag habe, ich habe es schon wieder ganz vergessen, ist so lange her.
Ich weiß, aber ich habe mir das extra in meine Handy-Notiz geschrieben.
Dass du singen möchtest.
Dass ich diese Folge singend beginne.
Deswegen darf ich mir ordentlich einen einschenken hier zu meinem
Schenk
Geburtstag.
Dir mal ordentlich einen ein. Das, um Kontext zu schaffen. Also, Moment, bevor ich den Kontext schaffe, was hast du dir gerade eingeschenkt?
Ich habe mir sehr warm Captain Morgan Rum eingeschenkt. Und zwar ist das so eine Flasche, die ich wahrscheinlich seit 10 Jahren habe. Jetzt ist sie endlich alle.
Mhm.
Und da drauf habe ich mir Thomas Henry Spicy Ginger Bier raufgepackt. Auch sehr warm.
Sehr warm. Und das ist alles passiert am 6.10. Mittwoch. Und zwar um 17.46 Uhr. Aber gut.
Ja, ich habe Ferien.
Why not? Genau, du hast Ferien.
Nicht Urlaub, wie ich manchmal sage.
Nee, umgekehrt.
Achso, ich habe Urlaub.
Ja.
Stimmt. Ich habe Urlaub. Ich sage immer Ferien zu Urlaub.
Ja, das ist eigentlich seit, in deinem Fall 2005, nicht mehr richtig aktuell. Wobei Semesterferien, sagt man
stimmt,
ja auch.
Ja.
Man sagt ja nicht Semesterurlaub, spannenderweise. Semesterferien, genau. Und jetzt bist du ein Jahr älter und ich möchte gerne wissen, wie geht's dir? Nicht in Bezug auf das Alter, ganz allgemein.
Wir können auch gerne über das Alter sprechen, aber es ist ein sehr langweiliges Alter. 37 ist egal. Mir geht's ganz gut. Weil ich unter anderem, weil ich Ferien habe, ich fühle mich gut. Ich habe viel geschlafen in der letzten Woche, immer mal so 9 Stunden.
Geil.
Ja.
Das ist gut.
Und ich bin gut drauf. Ich freue mich, dass wir heute endlich mal wieder einen Podcast machen können. Hab viel zu sagen. Mein Handy bricht aus allen Nähten, platzt aus allen Nähten. Und ich hoffe, dir geht's genauso gut wie mir.
Mir geht's auch gut. Ich habe wenig geschlafen in den letzten Wochen. Wobei, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich schlafe auch, wenn ich früh aufstehen muss, in aller Regel wirklich genug, weil es mir nicht zu schade ist, mich unter der Woche auch mal um 21 Uhr ins Bett zu legen und dann vielleicht noch 20 Minuten zu lesen und dann innerhalb von 3,5 Minuten einzuschlafen. Da kommt man dann doch auf seine 8-9 Stunden regelmäßig, aber es ist gerade viel zu tun, aber es macht nichts. Ich bin ganz guter Dinge. Ich habe mich richtig gefreut, hierher zu kommen heute. Wir sitzen das erste Mal bei dieser Podcast-Aufnahme bei dir in deinem Studio gemeinsam.
Ja, das habe ich letztes Mal auch schon gemacht.
Das letzte Mal waren wir bei mir.
Und hier haben wir das noch nie gemacht.
Hier haben wir das so noch nie gemacht.
Und
das
außer dieser legendären Nacht, in der wir auf dem Sofa saßen.
Richtig, aber da war halt dieses Studio noch nicht da.
Haben wir auch angezündet, meine Güte.
Das war eine wilde Folge. Da ist das Wort Knallsoße entstanden für Sekt, was ich seitdem schon öfter in verschiedenen Kontexten in meinem echten Leben gehört habe.
Gehört, nicht nur gesagt?
Gesagt habe ich selber gar nicht, aber schon öfter von anderen Leuten gehört.
Ja, wir
von verschiedenen Leuten auch. Wir setzen die Trends. Wir sind ja die Germanistik-Profis unter dem Podcast.
Das Seinfeld der 2100er? Nee, so weit sind wir noch nicht. Wie weit sind wir?
2000er. Das klingt so alt noch.
2010er muss man sagen.
2020er.
Oh je.
Ja.
2020er. Ich hatte schon ein Problem damit, nach den 90ern mit den 2000ern konnte man nicht gut sagen. Die 10er hat auch keiner gesagt. Ich frage mich, ob man jetzt von den 20ern irgendwann reden
Ich habe heute zum allerersten Mal in meinem Leben Geburtsdaten aufgeschrieben von Menschen, die nach 2000 geboren sind oder genau 2000 geboren sind. Und man ist es ja total gewohnt zu schreiben, zum Beispiel 30.09.95.
Mit Apostroph.
Oder 84 vielleicht, genau, Apostroph. Und dann nur die letzten beiden Zahlen. Und das habe ich dann auch gemacht bei 2000 und 2001 und 2002. Das sieht richtig seltsam aus. Das ist der
8. Apostroph 00?
Ja.
Ja, das ist seltsam.
Das würde ich auch nicht komisch machen. Aber ich hatte wenig Platz da, wo ich schreiben musste. Deswegen bin ich dazu übergegangen. Und das war eigenartig. Aber es ist ja korrekt.
Ja.
Wird ja keiner vermuten, dass diese Menschen 1901 geboren sind.
Richtig. Wird keiner vermuten.
Vermutet keiner.
Ganz kurz, ich habe ein für uns interessantes Geburtstagsgeschenk bekommen. Ein etwas kurioses Geburtstagsgeschenk. Das war von meinem Vater, der unsere Podcast-Folge, weiß nicht, 24 oder 25 gehört hat, kürzlich. Er arbeitet sich nach und nach voran. Da haben wir über den Mond geredet.
Über den Mond?
Ja.
Hat uns eine Reise zum Mond von
Jeff Bezos geschenkt? Leider nicht. Das wäre gut mit Captain Kirk zusammen. Captain Kirk, William Shatner ist jetzt
zum 90 Jahren?
Ja.
Nee, noch nicht.
Nee, noch nicht.
Doch, haben doch gestern im Fernsehen gesehen, der 90-jährige Schauspieler.
Wirklich?
Ja. 90 Jahre.
Und er hat sich so lange gewünscht, dass er nochmal in einem der Star Trek-Filme auftritt und sie haben immer alle Nö gesagt. Und Leonard Nimoy durfte nochmal vor seinem Tod.
Der sieht aber noch ganz gut aus für 90.
Ja, der schneidige William Shatner ist zum Mond geflogen, nicht zum Mond.
Nein, nicht zum Mond, ins Weltall. Und ich glaube, das passiert erst noch. Ich glaube, das ist noch nicht passiert.
Ach so.
Gestern hieß es, dass das noch geplant ist für nächste Woche oder so. Also das sollte er schaffen.
Mr. Shatner. Aber ich würde mich da nicht mit von Jeff Bezos, obwohl vielleicht ist dir mit 90 das auch scheißegal, von welcher Marionette du dich.
Ich meine, was für einen Heldenstatus der ja sowieso schon hat, aber nee, er ist wirklich das Gegenteil einer Marionette. Was er für einen Heldenstatus bekommen würde, wenn er bei einer Weltraummission stirbt, weil die Rakete explodiert oder so.
Und er versucht vielleicht noch irgendwie den Maschinenraum oder irgendwie das zu reparieren und dann ist aber nicht. Oder wenn er bei dem Flug Außerirdische entdeckt trifft.
Oder, das machen sie bestimmt, um nochmal Szenen für den nächsten Star Trek Film zu drehen, im Weltall mit echter Schwerelosigkeit. Der ist dann voller Captain Kirk Montur garantiert unterwegs, wenn er da in die Rakete steigt und dann ist er oben und dann wird erstmal gedreht.
Machen sie die Schleuse nach draußen auf so, und dann lassen sie ihn an so einem Seil mit so einer Nabelschnur, wo er noch Sauerstoff kriegt, lassen sie ihn so in so einem Anzug dann da schweben. Das wird passieren nächste Woche. Schaltet ein in den Öffentlich-Rechtlichen und bei ProSieben. Nein, ich habe leider keine Reise zum Mond geschenkt bekommen. Weiß nicht, würdest du das machen?
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Also das Bedauern ist nicht so groß.
Ich würde gerne so einen Parabelflug mal machen. Da hätte ich Bock drauf.
Was ist das noch?
Das sind diese...
In die Stratosphäre und zurück?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es bis in die Stratosphäre hochgeht, aber vor allem sind die sehr, 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 sehr hoch und dann gehen sie nahezu im Sturzflug runter und dann hat man so für 45, 60 Sekunden lang echte Schwerelosigkeit.
Ah ja. Ja, ja.
Und das dann ein paar Mal hintereinander. Da hätte ich Bock drauf.
Ja. Okay, lieber Papa, kannst du ja denn zum 38. kannst du.
Ich habe im Mai Geburtstag.
Einen Parabelflug uns schenken. Nein, wir haben über den Mond geredet und es ging unter anderem darum, warum man manchmal ihn halb sieht und was dann der Schatten ist.
Ja.
Und dann
also die Erde.
Du warst offensichtlich völlig lost, wo der kommt. Und ich habe dann gesagt, naja, wenn die Erde so halb zwischen Sonne, weil wenn es ein Vollmond, Neumond ist? Ist das ein Neumond? Ja, wenn man ihn gar nicht sehen kann, dann ist ja, es geht schon wieder los hier. Dann ist die Erde zwischen Sonne und Mond.
Nee, ist sie eben nicht. Wenn man ihn voll sehen kann,
ist nein,
wenn
es ein Neumond ist, wenn man ihn gar nicht sehen
kann. Ach so, ja.
Oder bei der Mondfinsternis. Sagen wir lieber, reden wir lieber nicht vom Neumond, denn das ist schon wieder falsch, sondern reden wir von der Mondfinsternis. Da ist die Erde zwischen Sonne und Mond. Aber an all der anderen Zeit ist sie nicht so ein bisschen zwischen Sonne und Mond, sondern es liegt einfach daran, dass der Mond dann mit seinem Teil seines Selbst von der Sonne abgewandt ist.
Das heißt,
die Erde ist hier, der Mond ist da, die Sonne ist hier. Die Sonne scheint da auf den Mond und wir sehen sozusagen die Dunkelseite des Mondes, die nicht von der Sonne beschienen wird, und die helle. Und das verschiebt sich ständig, je nachdem, wie der Mond sich dreht.
Das heißt, der Mond wird immer gleich doll beschienen, außer während der Mondfinsternis, weil da die Erde dazwischen ist?
Der Mond wird immer gleich doll beschienen.
Ach, das ist ja genial.
Und bei der Mondfinsternis sieht man ja auch tatsächlich, wie sich die Erde langsam davor schiebt.
Richtig.
Und das ist sozusagen...
Das ist aber ja klar.
Und das ist völlig offensichtlich, muss man sagen, tatsächlich. Zu Recht hat sich mein Vater da an den Kopf gefasst. Er fand es trotzdem gut, wie wir darüber theoretisiert haben, aber er hat es zum Anlass genommen, uns ein Was ist was Buch über den Mond zu schenken. Und das, das ist ein bisschen so ein Elterngeschenk, würde ich sagen.
Er hatte jetzt ein bisschen auf Freikarten fürs Planetarium gehofft.
Nee, das wäre auch gut gewesen. Ja. Nee, er hat uns Was ist was, können wir mal in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen drin rumblättern.
Alles über den Mond.
Pack mal geile Facts zum Mond zusammen aus Was ist was.
Ja.
Und erzählt euch
gerne
mal eins vom Mond.
Gerne. Wir erzählen euch einen vom Mond. Das ist unser neuer Claim. Benni, wo du gerade beim Thema Geschenke bist. Ich habe dir vor einigen Folgen angekündigt, dass ich eine, wie ich finde, sehr gute Idee habe, was ich dir als Geburtstagsgeschenk machen möchte. Und das möchte ich dir jetzt erzählen.
Warum hast du ja auf den Podcast gewartet?
Ich habe natürlich auf den Podcast gewartet, damit es auch aufgelöst wird. Und es hat auch einen Podcast-Bezug.
Das ist ja interessant. Wenn wir uns treffen außerhalb des Podcasts, dann reden wir nicht mehr.
Wir versuchen das zu vermeiden. Wir
versuchen möglichst keine Worte zu äußern, damit nichts verloren geht.
Außer die richtig privaten, heißen Details aus unserem Leben. Aber das nur am Rande. Du hast vor auch noch ganz viel mehr Podcast-Folgen ist das her, da hast du geäußert, dass du so gerne mal oder dass du das beeindruckend findest und dass du das gerne können würdest, wenn beim Kochen so nach Gefühl mehr vorzugehen oder irgendwie genau zu wissen, ich probiere jetzt was und da muss jetzt das rein und dann ist das richtig geil, hast du gesagt, so ungefähr. Und ich habe mir überlegt, ich habe jetzt nichts zum Überreichen, aber das müssen wir dann mal gemeinsam planen. Ich habe überlegt, dass wir doch einfach einen Volkshochschulkurs gemeinsam besuchen werden, wo man genau solche Dinge lernt. Was hältst du davon?
Ja, das finde ich ganz gut, aber die Frage ist, wie das zeitlich ist.
Das müssen wir dann nochmal gucken. Es gibt auch, ich habe schon geguckt, es gibt ganz, 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 ganz viele verschiedene für Anfänger, für Fortgeschrittene mit besonderem Fokus auf vegan, mit eher Backen auch, also ganz viele verschiedene. Und das können wir uns mal gemeinsam angucken und schauen, was davon zeitlich möglich ist. Ich möchte auch sagen, das sind riesen Unterschiede, was den Preis angeht. Also bitte auch darauf ein bisschen achten. Aber wir gucken uns das mal zusammen an und dann machen wir zusammen.
Das musst du ja auch nicht bezahlen.
Ein Volkshochschulkochkurs.
Die Idee ist der Geschenk.
Die Idee ist der Geschenk. Unser neuer zweiter Claim.
Aber auch nur, wenn Spiegel TV uns dabei begleitet und eine Reportage darüber.
Ja, das dachte ich, ist klar. Das habe ich jetzt nicht extra erwähnt.
Da gibt es eine Reportage zu.
Ne? Da gibt es eine Spiegel TV-Reportage. Und das wird dann in 10 Jahren nochmal der richtige Knall auf YouTube. Wie neulich die von der.
Eine Knarre? Auf YouTube?
Knaller, wollte ich sagen. Habe ich, glaube ich, auch
vielleicht
gemacht. Wie die Pennymark-Doku.
Ja, genau. Die beleuchteten Brüder beim VHS-Kochkurs.
Ja. Ist doch ganz gut. Das möchte ich dir gerne schenken.
Ja, lass uns das machen. Herzlichen Glückwunsch. Das finde ich sehr. Vielen Dank dafür. Das
sehr machen gern.
Wir. Apropos Knarre und Knaller. Weißt du, was Krampen sind?
Ja.
Da habe ich habe mich heute über Schimpfworte unterhalten mit meiner Frau und politisch korrekte Schimpfworte und Ableismus und so. Und habe überlegt, was eigentlich noch Schimpfworte sind, die eigentlich wirklich noch gehen.
Arschkrampe.
Und dann sind wir auch auf Arschkrampe gekommen. Und ich kenne den Zusammenhang nicht, denn eine Krampe ist ein Verbindungsstück, das so ein Bogen ist, so ein Metallteil eigentlich.
Ach so, den richtigen Begriff Krampe. Ich dachte an was anderes, erzähle ich dir gleich.
Das kenne ich. Und woher ich das kenne, ist auch ein gebogenes Teil, eigentlich nicht aus Metall, sondern aus Papier.
Papier, zum Schießen.
Zum Schießen mit Gummibändern.
Mit Gummibändern, genau.
Und darüber wollte ich eigentlich mit dir reden, weil ich mich daran erinnere und dachte, wie geil war bitte Krampen schießen, immer auf die Oberschenkel. Das hat am besten gezwirbelt. Aber ich weiß nicht, was eine Arschkrampe sein soll.
Nee, das kann ich mir jetzt auch nicht so richtig.
Ist das vielleicht ein Teil, was an die Arschritze gesteckt wird und festgemacht wird, so wie ein Keuschheitsgürtel, nur damit man eine Verstopfung kriegt und nicht mehr kacken kann?
Ich könnte mir eher vorstellen, dass das,
eine
phonetische Begründung dafür gibt.
Darüber haben wir auch geredet, dass ganz viele Schimpfworte auch dadurch bestechen, dass sie phonetisch so viel Wumms haben.
Ja.
Ein Arschkrampe ist hart.
Ist sehr, sehr hart, sehr deutsch.
Ja, Arschkrampe.
Da kann man richtig viel Hass reinlegen, wenn man Bock drauf hat.
Genau das, darum ging es nämlich. Das Schimpfworte, welchen Zweck müssen die erfüllen? Sie müssen den Zweck erfüllen, aus der Emotion herauszukommen und nicht aus dem Kopf. Du kannst nicht, deswegen dürfen Schimpfworte nie zu clever sein.
Ja.
Die dürfen nicht so smart sein.
Aber was ist mit Schimpfworten, die quasi im Kopf ausgedacht wurden und in dem Moment, wo der Moment gekommen ist, jemanden beleidigen zu müssen, möglicherweise. Das kann ja auch mal solche Situationen geben, zum Beispiel beim Autofahren. Und dann kommt das vorher verkopfte, überlegte Schimpfwort heraus. Was ist dann? Ist das dann trotzdem Das ist ja dann so ein Zwischending zwischen aus der Emotion und verkopft, ja, aber im Vorfeld. Das heißt,
weil es gelernt ist, wenn es also du darfst es nicht in dem Moment clever dir ausdenken.
Nee, genau, aber wenn es vorher clever ausgedacht wurde und dann
sich etabliert hat, ja. Da haben wir auch ein Beispiel heute für ein Schimpfwort, das merkwürdig ist, aber sich etabliert hat. Was war denn das? Das ist auch irgendeins, was gar nicht so hart eigentlich verletzend ist. Sowas wie Diddlehopser oder so, aber das meine ich nicht. Aber es war so ähnlich so eine Kategorie, wo ich dachte, Mann, das Arschgeige. Arschgeige ist doch eigentlich überhaupt nicht schlimm und ist auch so ein bisschen smart, aber weil es sich so etabliert hat, kannst du das auch raushauen. Kannst du sagen, oh, verdammte Arschgeige.
Ich finde Arschgeige ein bisschen hart, ehrlich gesagt, weil Arsch drin ist wahrscheinlich. Wenn ich auf freundliche Art beleidigen möchte, sage ich blöd, Mann. Am allerliebsten zu Frauen.
Ja, aber das ist ja der Ableismus, genau.
Wieso das denn?
Blöd.
Blöd.
Blöd, dumm, bescheuert, doof, darfst alles nicht sagen. Eigentlich. Und interessanterweise sind die safen, politisch korrektesten Schimpfworte die ganzen Fäkalschimpfworte. Also alles mit Scheiße. Scheiße, Kacke, Mist, Arsch, Pisser. Diese ganzen Sachen gehen alle. Aber Blödmann, Dummkopf, Idiot, geht eigentlich nicht.
Ist auf jeden Fall gut, dass wir das kleine E bei unserem Podcast haben mit der expliziten Sprache. Jetzt können wir uns da mal richtig reinlehnen in diese Thematik. Ja, müsste ich länger drüber nachdenken, aber also weiß ich nicht. Wenn ich jetzt irgendwas Dusseliges mache und jemand sagt, bist du doof, würde ich, also das ist doch im Rahmen des also ist denn doof, ist das denn ein offizielles Wort, was quasi zweckentfremdet wird?
Auch interessante Frage. Was bedeutet doof eigentlich?
Genau, also doof ist doch einfach nur nicht nachgedacht.
Benutzt du viel für, auch wenn jemand gemein ist. Das ist ein doofer Typ, ist häufig, oder der ist doof, gerade auf dem Schulhof.
Ja.
Ist einer nicht der dumm ist, sondern, Entschuldigung für den Ableismus, sondern der gemein ist, der fiese Sachen macht. Aber ich glaube, doof als Wort kommt auch von wenig intelligent. Im Englischen ist der Doofus, was ja sicher eine Wortverwandtschaft hat, ja auch einer, der
schon Probleme hat, so, ne?
Ja.
Okay, interessant. Habe ich noch gar nicht nachgedacht, so in diese Richtung. Und ja, und mit dumm ist ja ganz klar.
Und wir beide sind schon relativ weit, glaube ich, in vielen anderen Bereichen. Aber ich bin mit diesem ganzen Ableismus-Thema noch nicht so, check ich noch nicht so durch da. Hast du mitgekriegt hier in Leipzig?
Ja, Alter.
Der antisemitische Vorfall? Antisemitistischer
Vorfall. Mit Gil Oferim. Ich hab
das, ja, wer ist das eigentlich?
Na, der Gil.
Ach, das ist Gil.
Das ist Gil aus den 90ern.
Der Songwriter. Der sieht aber ganz krass anders aus.
Ja,
der hatte doch früher so ganz lange Haare.
Ja, oder? Und der hat jetzt ja auch jetzt deine Haarlänge.
Aber er hat jetzt einen anderen Style.
Er hat einen anderen Style. Ja,
das gut,
er
war
ist
Gil. Jetzt
auch keine 16 mehr. Das ist der Gil.
Ich hab eins und eins nicht zusammengezählt.
Gil Oferim. Ja, und hast du das Video gesehen,
ja,
was er aufgenommen hat. Ich habe das mir auch angeguckt und ich fand das ganz schwer, also zu ertragen, weil ich finde, man merkt ihm den verursachten Schmerz so doll an.
Ja.
Und es gibt ja logischerweise auch jetzt solche Stimmen, die sagen, oh Gott, und er hat das nur einmal behauptet und es ist überhaupt nicht bewiesen. Und jetzt
naja, die Reaktion des Hotels, also ganz kurz zu den Kontext, wer es nicht gesehen hat, Gil, euer lieber Bravo-Star aus den 90ern, ist mit einem Davidstern um den Hals in ein Hotel in Leipzig marschiert.
Ins
marschiert ist vielleicht eine schlechte Wortwahl.
Im Stechschritt rein?
Ins West Inn,
Ins West Inn Leipzig.
Und wurde dort nicht eingecheckt, sondern kam irgendwie nicht dran. Und alle anderen wurden vorgelassen. Dann hat er irgendwann nachgefragt, was denn los ist.
Ja, als er dann doch dran kam, also er wäre dran gekommen.
Dann haben die irgendwie irgendwas anderes erzählt.
Eine fadenscheinige Ausrede sich
ausgedacht. Genau. Und dann hat einer aus der Menge wohl gerufen, nimm den Stern ab. Und dann hat der Typ am Schalter gesagt, wenn Sie den Stern abnehmen, dann können Sie einchecken.
Genau.
Also ein sehr eindeutig offener antisemitischer Zwischenfall.
Und daraufhin hat er direkt danach ein Video für Instagram gemacht, wo er diesen Vorfall beschreibt und am Ende einfach richtig doll ergriffen ist und mit den Tränen kämpft und das nicht verstehen kann, dass das, die letzten Worte des Videos sind Deutschland 2021.
Ja, ist so schön abgeschnitten, wie das bei so vielen Insta-Videos passiert, weil die Leute zu früh auf den Knopf drücken.
Ja, aber...
Dussel. Ich glaube, Dussel darf man sagen. Dussel ist ja so tollpatsch.
Ja, ich finde, doof, auch fast ähnliche Kategorie. Aber ich habe das gesehen, weil Jan Böhmermann das geteilt hat bei Instagram und ich war wirklich, wirklich angefasst davon. Und ich habe das abends auch nochmal meiner Freundin gezeigt, weil ich meinte so, willst du mal was Krasses sehen, was einen irgendwie das Herz zerreißt?
Aber ich finde das auch deswegen übrigens, weil man kennt ja so Stellen, wenn man selber über Sachen redet, die einem schwerfallen, wenn einem selber so die Stimme wegbricht, weil man irgendwie getroffen von irgendwas ist. Man merkt genau an der Stelle, an der er das passiert, was in seinem Kopf gerade ist.
Ja, ganz genau, weil er auch ganz viel in die Gegend guckt und viel schweigt auch, weil er manchmal nicht sprechen kann deswegen. Und ich finde das so ein wichtiges Video tatsächlich, weil wenn ich jetzt höre, einfach die Geschichte. Da war jemand, der wollte, wer auch immer, das ist auch egal, ob das jetzt Gil ist oder irgendjemand sonst, der möchte in einem Hotel einchecken und kriegt dumme Sprüche wegen seines Jugendsterns. Dann denke ich, rein aus dem Kopf heraus, okay, scheiße, das macht man nicht, was für Arschlöcher.
Ja.
Aber dann denke ich auch nicht mehr weiter darüber nach, wie sich diese Person gefühlt hat, sondern ich bin da ganz schnell bei den Tätern, in Anführungszeichen, und projiziere da viel Ärger und Wut in diese Richtung, aber wirklich mal die Opferperspektive einzunehmen, weil am Ende denkt man sich doch, okay, der hat jetzt was getragen und würde er jetzt ja wohl nicht dran zerbrechen, so wäre meine erste Reaktion. Und das zu sehen, das war ja im Grunde nur ein Satz, der dann einmal wiederholt wurde, nochmal von dem Portier oder Typen da, Manager, was weiß ich. Das war richtig wichtig, aber auch richtig schlimm.
Ja, und das ist ja nicht nur die Tatsache, dass er das gerne tragen möchte, sondern dass er konfrontiert damit ist, dass das abgelehnt wird und dass er damit auch abgelehnt wird. Und das mit der Opferperspektive ist sehr klug, weil ich genau diesen Effekt hatte, als ich mal in mehreren Konzentrationslagern war.
Ja.
Weil man da genau, man hat in der Schule, man liest was, man kennt Filme, man kennt die Geschichte und so. Man beschäftigt sich sehr viel mit den TäterInnen und selten mit den Opfern. Und als ich aber mal in so einem KZ war, wo sie dann solche Sachen hatte, wie da haben sie einfach in so einem Raum, wo die Gefangenen waren, irgendwie alle so Schuhe von denen, diese Gummisohle, einfach in so großen Käfigen in der Mitte, einfach nur die ganzen Schuhe von denen und der Geruch von dem Gummi und so. Und dann bist du an diesem Ort und weißt, dass die da waren und dass die da das erlebt haben, was du kennst. Und es ist dann erstmal, das ist ja nichts Grausames. Das sind ein paar Häuser und ein Feld und so weiter. Du siehst in dem Moment nichts mehr davon, aber mit der Kenntnis zusammen hast du genau plötzlich diese Opferperspektive, die das so viel greifbarer macht. Deswegen empfehle ich das allen Leuten, sowas zu machen, weil einem das die Dinge so nah bringt, wie sie auch gehören irgendwie.
Gibt es nicht sogar, ich meine, in Auschwitz die Möglichkeit, sich da mit einer Virtual Reality Brille ausgestattet durch manche Räumlichkeiten zu bewegen,
das kann sein,
wo einfach das dann so aussieht, wie es damals
aussah. Aber Auschwitz, ich war nicht in Auschwitz, ich war im Warschauer Ghetto und ich war in Majdanek und hier in Neuengamme, das ist allerdings kein Konzentrationslager, da gibt es ja nur sehr wenige von, also kein Vernichtungslager, sondern ein Arbeitslager. Die meisten Konzentrationslager waren Arbeitslager, schlimm genug, aber die Vernichtungslager haben schon nochmal eine andere Qualität, weil da ja alles darauf ausgerichtet ist, Menschenleben möglichst schnell und effizient zu zerstören.
Aber die Arbeitslager waren jetzt auch nicht
ein Garant, ganz so
ein Garant zum Überleben, sage ich jetzt mal.
Nein, da sind, ich glaube, in den Arbeitslagern sind mehr gestorben als in den Vernichtungen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das kann sehr historisch sehr falsch sein. Aber mehr als genug Leute gestorben. Jetzt auch eine sehr schlechte Formulierung. Auf jeden Fall ist es wohl in Auschwitz so, dass das sehr aufbereitet ist mit Informationstafeln und mit so allem Möglichen, was du dir angucken kannst.
Dadurch kann man es besser abstrahieren.
Und da, wo ich in Majdanek war, ist nichts.
Ja.
Da ist nichts, da ist nur das Lager selber und eben so ein bisschen sowas, wie dann da die Schuhe drin sind. Aber keine Tafeln, keine Filme, niemand, der dich da durchführt und so, sondern einfach nur die Sache an sich. Und vielleicht hat das nicht so einen Wumms, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat vorher. Aber mit meinem Hintergrund war das Wahnsinn, damals da zu sein.
Richtig harter Turn, so in der Thematik vom Kochkurs an der Volkshochschule direkt rein ins KZ.
Ja, ich weiß nicht, wie mir ist das Western eingefallen. Ach so, was ich nämlich eigentlich noch sagen wollte, und das ist, da brauche ich vielleicht tatsächlich mal ein bisschen Hilfe, weil ich schwimme da ein bisschen politisch. Vor ein paar Wochen gab es in Hamburg eine Mahnwache, bei der, eine jüdische Mahnwache, bei der, glaube ich, dem Holocaust gedacht wurde oder einfach eine Art Kundgebung gegen Antisemitismus. Und da war auch einer, der dabei zusammengeschlagen wurde von einer Gruppe Jugendlicher. Ja. und zwar wirklich übel zusammengeschlagen wurde und beschimpft wurde und so weiter. Der wurde irgendwie als scheiß Jude oder sowas beschimpft und hat er die zur Rede gestellt und wurde zusammengeschlagen. Und da gab es eine entsprechende Reaktion nicht. Und ich habe den Eindruck, jetzt mal Gil hin oder her, und das Video ist natürlich, aber das Foto war auch, jemanden nicht reinzulassen wegen dieses Sterns ist furchtbar und schlimm und antisemitisch, aber jemanden auf offener Straße brutal bei einer Mahnwache zusammenzuschlagen ist nochmal eine, also wenn Gil eine brutal von diesem Portier da zusammengeprügelt werde. Und das hat medial nicht so stattgefunden.
Ja, spannend.
Und die schwierige Frage, die
ich hatte es auch schon wieder vergessen.
Welcher Antisemitismus ist das? Es ist ein muslimischer Antisemitismus möglicherweise gewesen. Es wurde auf jeden Fall von einer Gruppe von jungen Migranten verübt und es gab diesen Zusammenhang. Und jetzt weiß ich nicht, das weiß ich wirklich nicht, ob es da gesellschaftliche Beißhemmung gibt. Dass wenn das in Sachsen ist, wo die ganzen Nazis die Nazis wählen und oh schlimm, und da ist ein Deutscher, der einen Juden nicht reinlässt, ist es was anderes, als wenn in einer liberalen Großstadt eine Gruppe von Migranten einen Juden zusammenschlägt. Das ist ein super schwieriges Thema, aber ich wüsste gerne mal von jemandem, der sich damit auskennt, ein bisschen mehr darüber.
Also ich kann dir sagen, das ist eine Thematik, die ich schon sehr häufig gelesen habe, und zwar in den Telegram-Gruppen von Bernd Höcke.
Ja.
Und...
ja.
Die andere, Beatrix von Storch. Dass genau auf dieses Missverhältnis regelmäßig hingewiesen
wird. Genau. Es ist natürlich furchtbar, irgendwie Rassismus zu rechtfertigen oder zu betreiben, indem man sagt, alle, weiß ich nicht, Afghanen, die hierher kommen, sind alle Antisemiten.
Genau. Aber es wird sehr häufig vom importierten Antisemitismus gesprochen, wobei aber der deutschstämmige komplett ausgeblendet und außer Acht gelassen wird, natürlich. Und ich will auch dir jetzt keine AfD-Position erstellen. Aber deswegen ist es etwas, was mir jetzt nicht ganz neu ist. Übrigens, kurzer Disclaimer, ich habe sehr bewusst und absichtlich Bernd Höcke gesagt.
Ja, mache ich auch immer.
Weil ich jetzt gerade kürzlich gelesen habe, dass dieser Gag von der Heute-Show, wo das ja ursprünglich herkommt, sich so weit Bahn gebrochen hat, dass es nicht nur vorkam, dass er auch auf offiziellen Schreiben im Bundestag mit Bernd angesprochen, also drauf stand.
Und in der Tagesschau.
In der Tagesschau und sogar einmal auf dem AfD-Parteitag, als Bernd Höcke auf dem Programm stand. Hervorragend. Also ich glaube, ich kann mir zweierlei vorstellen und vielleicht spielt das auch irgendwie zusammen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sich importierter Antisemitismus medial schlechter ausschlachten lässt, weil natürlich die großen Massenmedien und öffentlich-rechtlich und so weiter... dass sie vielleicht Sorge haben, dass sie damit irgendwie sich bei den Rechten vor den Kahn sparen.
Ja, das die Gefahr besteht. Auf jeden Fall.
Genau.
Das will auch keiner. Deswegen ist es eine schwierige Situation.
Aber zu dem Gedanken auch die Bild-Zeitung macht es ja nicht. Und die Bild-Zeitung hat ja sonst überhaupt gar keine Probleme mit diesem Umstand, dass das regelmäßig und dauerhaft passiert. Und die Bild-Zeitung
ist auch, da muss man mal sagen, also ich weiß nicht, ob man sie dafür loben kann, aber die Bild-Zeitung ist sehr vehement bei Antisemitismus.
Ja.
Da kennt sie kein Pardon. Also da ist sie auch niemals so, dass sie Rechte schützen würde.
Das war auch immer schon so. Wobei es da in den letzten, oder seit Julian Reichelt wohl auch so ein paar Gegenstimmen oder
Gegenbeispiele von
Axel Springer hat, war das immer ganz, ganz wichtig. Und dann glaube ich aber, dass aufgrund unserer deutschen Historie die Tatsache, dass ein deutscher Antisemitismus oder mehrere deutsche Antisemitismus leben, einfach wirklich einen höheren Nachrichtengehalt hat als eine Volksgruppe, wo im Klischee das ja sowieso damit verbunden ist. Und die Deutschen sind ja seit Kriegsende extrem darum bemüht, all das, gerade auch so nach außen hin, in der Außenwahrnehmung in der Welt, deutlich zu machen, dass sowas hier, wie es damals passiert ist, nicht mehr möglich sei.
Das verstehe ich. Und es ist ja auch richtig eine besondere Verantwortung oder so. Man kann allerdings, auch die Position einnehmen, dass man eine besondere Verantwortung hat, gegenüber auf Antisemitismus weltweit hinzuweisen, als Deutschland. Mhm. Und wenn, aber gerade wenn man gar nicht aus einer rassistischen Position herauskommt, muss man doch eigentlich sagen, die Menschen, die hier in Deutschland leben, um die kümmern wir. Das sind sozusagen ist unsere, unsere Homies, unsere Peergroup, unsere Nachbarschaft. Ja. Und wir dulden hier keinen Antisemitismus. Ja. Und du musst ja gar nicht sagen, wer das war. Du kannst ja einfach sagen, ein schrecklicher antisemitischer Vorfall. Natürlich wird das dann irgendwie berichtet und dann kommen die Nachfragen. Und ich kann voll verstehen, dass die Medien befürchten, dass die da von Rassisten ausgenutzt werden.
Ja.
Aber ich finde, die Lösung ist nicht zu sagen, das wir kümmern uns nicht drum. Ja. Und das es wurde ja irgendwie geschrieben und so. Das war dann auch so Randnotizen hier und da. Aber gerade wenn man sich anguckt, wie jetzt über diesen Fall mit Gil geschrieben wird, von wegen was Antisemitismus ist und wieso der nicht passieren darf und wieso es so schrecklich ist. Und dann denke ich an dieses Opfer aus Hamburg, der gesagt hat, nach mir kriegt hier kein Hahn irgendwie. Ja. Und ich glaube, es bringt nichts, sich da wegzuducken und einfach so zu tun, als wäre das nicht passiert, sondern du musst auf die Sache hinweisen und nicht unbedingt wirklich vielleicht stärker auch auf das Opfer dann in dem Fall hinweisen und nicht auf die Frage, woher kommt jetzt dieser spezifische Antisemitismus, wobei das auch irgendwie falsch ist, weil wenn jetzt Leipzig passiert, dann wird ja auch darüber nachgedacht, warum ist das so? Und ich finde, es tut auch überhaupt nicht weh, nachzudenken darüber, warum MigrantInnen in Deutschland antisemitisch sind und was wir dagegen tun können, ohne rassistisch zu sein. Naja, ist echt schwierig.
Ja, ich weiß halt auch einfach nicht, ob das wirklich ein Fakt ist, dass es da in einer höheren Prozentzahl in diesem Kulturkreis vorkommt. Weiß ich einfach nicht.
Keine Ahnung.
Da bin ich halt auch einfach nur Headlines
passend gepflegt. Dazu haben wir auch die WDR Quarks und Co. Geschichte. Aber wir werden jetzt gerade sehr politisch und sehr deep. Vielleicht kriegen wir die Kurve. Ich wollte ja eigentlich auch noch ein bisschen über die Bundestagswahl reden, aber vielleicht können wir über die Bundestagswahl reden, ohne über die Bundestagswahl zu reden. Denn das haben wir schon privat ein bisschen getan. Und wenn man die Medien verfolgt, es ist sehr viel dazu gesagt.
Ja, das denke ich nämlich
auch. Aber ich möchte noch mal ganz kurz ein Biopic von Armin Laschet zeichnen. Und zwar, weil ich einen Bericht gesehen habe über seinen Heimatwahlkreis.
Ja.
Und über die Menschen, die da, weil ich mich immer gefragt habe, was ist das eigentlich für ein Typ? Denn der wirkt auf mich nicht wie ein ideologischer Konservativer und nicht wie einer, der um jeden Preis irgendwie die Gesellschaft in eine bestimmte Richtung lenken will. Auch wenn er sich mit dubiosen Gestalten umgibt. Aber dann habe ich gesehen, wo ist da das irgendwo? Ich weiß gar nicht, wo sein Wahlkreis ist. Auf jeden Fall haben sie gezeigt, wie die Bundestagswahl verfolgt wurde von seinem Wahlkreis, und zwar der CDU dort, von seinen Leuten. Und da haben die hinterher interviewt. Und das waren alles Leute, die irgendwie gar nicht verstehen konnten, wie über ihn geredet wird, weil die alle so waren, das ist doch der Armin. Das ist so, der bringt die Leute zusammen. Und zwar das, was er auch immer von sich sagt, aber so authentisch. Der ist, und dann konnte ich mir plötzlich vorstellen, wie das da war, dass da in irgend so einem bräsigen, provinziellen CDU-Wahlkreis lauter Leute sind. Und dann kommt da ein Typ, der einfach mit jedem kann, der die Leute anspricht, der vielleicht doch auch ein bisschen was in der Birne hat, ein bisschen eloquent ist, irgendwie Konsens findet, motivierend ist und den alle mögen. Das ist unser Armin. Und nicht, das ist unser Armin, weil er hier für Law and Order sorgt oder weil er die ganzen Ausländer verprügelt oder weil er sonst irgendwas macht, sondern einfach, weil das ein guter Mensch ist. Und diese Leute konnten nicht fassen, was jetzt auf Bundesebene aus dem wird. So ähnlich damals übrigens wie mit Kurt Beck. Der in Rheinland-Pfalz war da der Landesvater, hat Würste in die Menge geworfen, war beliebt und plötzlich war er in der Bundespolitik und ist völlig untergegangen.
Ja.
Und ich habe gedacht, vielleicht war das einfach so, dass der zum richtigen Zeitpunkt oder zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war, mega viel Glück hatte, einfach beliebt bei seinen Leuten war, dann irgendwie da in NRW hochgespült wurde, weil er irgendwie gerade im Vakuum war, weil Hannelore Kraft gewonnen hat und alle sich gegenseitig abgemeuchelt hatten. Wie bei, wie heißt das, der geile Film mit Javier Bardem, No Country for Old Men. Und dann ist da Josh Brolin und findet den Koffer mit dem ganzen Geld. Kennst du den Film?
Nee, ich kenne den.
So ein Western-Setting und, ach ja, du guckst ja keine Coen-Filme. Und es ist irgend so ein krasses Gemetzel und alle haben sich gegenseitig umgebracht und irgend so ein Typ findet am Ende den Koffer mit dem ganzen Geld und weiß nicht, was er damit machen soll.
Und das ist Armin Laschet.
Und das ist Armin Laschet.
Ja, okay.
Armin Laschet hat den Koffer mit dem Geld gefunden, hat irgendwie es geschafft, Hannelore Kraft zu schlagen, ganz knapp, und hat plötzlich den fettesten Landesverband hinter sich gehabt. Und jetzt steht er da und redet sich um Kopf und Kragen und weiß nicht ein noch aus und da tat er mir plötzlich leid.
Also, ich weiß gar nicht, das habe ich noch nicht gedacht. Also, ich bin ja durchaus politisch interessiert, aber ich langweile mich gerade ein bisschen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich Armin Laschet gar nicht so spannend finde als Figur.
Ich bin super spannend.
Und ich bin mir sehr sicher, dass das genau so ein Kurt Beck-Ding werden wird. Der wird natürlich den Vorsitz zeitnah verlieren. Der wird nicht mehr in NRW Ministerpräsident. Der wird einfach keine Rolle mehr spielen. Und den wird man so, das ist so ein Typ wie Philipp Rösler, wo man sich in 15 Jahren fragt, was ist eigentlich aus Armin Laschet geworden? Ja. Und ich glaube nicht, dass er noch mehr also so viel Platz in diesem Podcast einnehmen sollte.
Weil tut mir leid, aber weil er so eine zentrale Figur war, weil er so, er sollte der nächste, alle dachten, dass er der neue Kanzler wird.
Ja.
Und jetzt, und plötzlich hat sich meine Wahrnehmung so verschoben, ich dachte, das ist genau so ein armer Kerl wie Kurt Beck.
Ja. Ja, also er ist ja sicherlich kein bösartiger Mensch.
Nee. Aber manche haben das so dargestellt mit, oh Gott,
ja, aber das ist halt Wahlkampf. Und ich bin sehr froh, dass das nicht unser neuer Kanzler wird. Da hätte ich wirklich keine Lust drauf gehabt.
Ja, das fiel mir nur ein. Aber genug, schneid mal eine neue Runde an hier.
Ja, ich möchte einen kleinen TV-Empfehlungs- oder Nicht-Empfehlungsblock machen. Und zwar drei Dinge habe ich mir angeguckt. Und das eine ist, das würde dich gegebenenfalls interessieren, falls du es nicht mitgekriegt hast. Es gibt eine neue Staffel LOL auf Amazon Prime seit dem 1.10.
Mit ähnlichen Leuten, aber auch mit Klaas.
Ja, mit drei neuen Leuten, drei alten Leuten und sonst vielen Leuten, neuen Leuten. Unter anderem Klaas. Und da sind jetzt die ersten beiden Folgen veröffentlicht worden. Jetzt kommt immer freitags eine neue.
Ja.
Also wenn dieser Podcast erscheint, erscheint auch Folge 3. Und es ist, ich denke, ähnlich empfehlenswert wie die erste Staffel. Einfach, das ist ein Konzept, was sehr unterhaltsam sein kann. Und da sind gute Leute dabei, unter anderem Bastian Pastewka, mein persönlicher Favorit auf den Gesamtsieg, weil der richtig stark ist. Der haut da den anderen Leuten die Leben weg und ist selber ein Tier. Der kriegt das richtig gut hin, nicht zu lachen. Mal gucken, ob das Bestand hat auf Dauer. Also das ist eine sanfte Empfehlung, bisher jedenfalls, die ersten beiden Folgen.
Sanfte Empfehlung ist schön. Ich habe die erste Staffel jetzt so, ich habe die immer noch so ein bisschen weiter geguckt hier und da. Ich glaube, es gibt 6 Folgen.
Ja, ein bisschen weiter geguckt hier und da bei 6-mal halbe Stunde, nicht mal.
Ich glaube, ich bin jetzt irgendwie in der 4. irgendwo.
Okay, hast du nicht richtig Bock zu wissen, wer es gewinnt?
Nee. Ehrlich gesagt nicht.
Ich meine, darum geht es jetzt nur.
Das ist so richtig, du hast genau richtig gesagt, das kann total gut sein. Ich finde das Konzept wirklich stark. Aber ich finde, die machen nichts daraus. Und es ist so langweilig, denen zuzugucken dabei.
Was?
Weil die, also, wo die Leute lachen würden, wäre, wenn du spontan Sachen raushaust, wenn du Sachen kommentierst, die da passieren. Aber es ist so ein Fokus auf diese dummen Frontal-Vorführungsnummern, die so, also es wäre viel lustiger, wenn die schlagfertig sich einfach in der Sachen passieren, wenn die kochen müssten, wenn die was kommen, also so einfach im Spontan.
Ja.
Aber dieses Vorbereitete mit, ich sag irgendwelche.
Okay, ja.
So, und das finde ich, die Show könnte so viel mehr sein.
Ich habe auch am meisten über die Dinge gelacht, die jetzt nicht vorne aufgeführt wurden. Aber das stimmt, die haben da einen starken Fokus drauf. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach der Entertainment-Faktor, den sie dahinter dann erzwingen.
Aber ich verstehe das von den KandidatInnen nicht, weil die müssten doch ein Interesse haben, die anderen rauszuhauen.
Ich frage mich auch, ob das, also erstmal, ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch einfach geschmut wird, weil es könnte ja durchaus sein, dass dann doch mal jemand oder ganz viele Leute in der ersten Stunde alle ihre Leben verlieren und das passt natürlich nicht zum Showkonzept. Also klar, es passt zum Konzept, aber das würde dann nicht über 6 Folgen zum Beispiel gehen. Das
könnten sie rausschneiden. Ja,
genau, also da bin ich mir zum Beispiel sicher, dass da ein bisschen geschummelt wird und ich glaube auch, dass da ein bisschen so dieses Agreement ist, okay, wir müssen eine Show machen, wir müssen versuchen, 6 Stunden irgendwie und damit 6 Folgen zu füllen. Deswegen
ich finde sie
machen
vor allen Dingen
vielleicht nicht so
einfach nicht lustig total. Genug. Das ist, glaube ich, das
aber
Ding.
Aber Teddy Tecklerewan ist einer der lustigsten Menschen, die ich gesehen habe in den letzten 5 Jahren. Ich finde den so hilarious.
Ich finde, der ist total beides. Manchmal sind da Sachen, die wirklich lustig sind. Manchmal sind Sachen, wo ich denke, wie kann der denken, dass das lustig ist? Also es geht so sehr, es ist so krass all over the place bei dem.
Ja, der ist halt völlig unberechenbar.
Ich finde das Konzept toll und ich würde gerne diese Show sehen in lustiger. Am besten fand ich Anke Engelke, weil die einfach immer toll ist, wenn die irgendwo so irgendwas sagt.
Die ist auch dabei in der neuen Staffel. Die ist auch stark. Und Annette Frier ist auch richtig gut. Hätte ich ihr gar nicht zugetraut.
Von naja.
Dem schlechten Format.
Okay. So viel zu LOL.
Das zu LOL. Dann möchte ich eine ganz, ganz, ganz dolle Empfehlung einmal aussprechen. Und zwar gibt es gerade in der ARD Mediathek eine 3-teilige Doku-Serie von und mit Olli Schulz. Die nennt sich Sound of Germany.
Habe ich was drüber gelesen,
und
wo er durchs Land reist.
Genau, er reist gar nicht so wahnsinnig viel, aber ein bisschen reist er in verschiedene Städte und spricht dort mit Menschen, die in irgendeiner Form einen besonderen Bezug zur Musik haben.
Ja.
Und da gibt es drei Folgen von, und bei der ersten Folge ist der Tenor Wut, in der zweiten Sehnsucht, in der dritten Unterhaltung, glaube ich. Und dann eben halt passend zum Thema besucht er die Leute, die entweder sehr wuttreibende Musik hören oder sehr sehnsüchtige Musik hören. Und das sind verschiedenste Menschen aus dem kompletten Spektrum, dafür sind zu wenige. Ja, das weiß ich nicht. Da hat die NDR-Redaktion richtig starke Arbeit geleistet. Das ist so gut gemacht und so spannend. Und man kriegt tiefe Einblicke in Lebenswelten von Menschen, mit denen man sonst überhaupt gar keine Connection hat. Bei Sehnsucht, glaube ich, oder Wut, weiß ich nicht mehr welche, begleitet er eine Truckerfahrerin, die eine ganz herzzerreißende Lebensgeschichte hinter sich hat. Irgendwie auf dem Dorf groß geworden. Der Mann hat irgendwann Selbstmord begangen und seitdem haben alle DorfbewohnerInnen sie gemieden und immer die Straßenseite gewechselt, weil sie mit dieser Situation nicht umgehen konnten. Und dann hat sie einfach gesagt, scheißegal, ich werde jetzt Truckerfahrerin und reise durch ganz Europa durch und freue mich an meiner Einsamkeit und höre heftigen Death Metal dabei. Und alle diese Menschen, das ist nur eine von...
Das klingt aber so, als wenn er diesen Menschen noch sehr viel Raum gibt und nicht so viel Olli Schulz vorkommt.
Er ist sehr wenig Olli Schulz, und wenn er Olli Schulz... Also er ist einfach aufrichtig interessiert an diesen Menschen. In der ersten Folge ist er auch bei einem Unterhaltungsmusiker, der immer so auf Volksfesten spielt, auf Dorffesten spielt, und der ist halt überzeugter AfD-Wähler. Und darüber redet er halt mit Olli Schulz, und der stellt halt einfach Nachfragen. Das ist aber gar nicht doll auf Konfrontation, sondern er betont auch immer, es geht ihm darum, das zu verstehen und nachvollziehen zu können, nach Möglichkeit, wenn es denn geht. Und das ist wirklich eine ganz tolle Doku. Das geht ganz kurz nur. Die ersten beiden Folgen gehen eine Dreiviertelstunde, die zweite eine halbe Stunde. Und die dritte ist leider auch nicht mehr gut, obwohl da die Scorpions vorkommt. Also Klaus Meine, er spielt da eine größere Rolle. Aber das
trotzdem ist
sie
nicht
und gut. Trotzdem ist sie nicht gut. Und Guido Horn kommt da
kurz. Keine Empfehlung gibt es apropos ARD-Mediathek für die Kevin Kühnert-Doku von mir, von der ich die ersten beiden Folgen gesehen habe. Die geht gerade auch ein bisschen durch die Presse. Kevin Kühnert, Juso-Bundesvorsitzender bis vor einiger Zeit und jetzt Bundestagsabgeordneter der SPD, wurde begleitet von 2017 oder 2018 bis jetzt direkt nach der Bundestagswahl. Und alle schreiben, was das für ein hervorragender Einblick in die Politikwelt ist. Ich finde es sehr langweilig bisher. Man sieht ihn eigentlich im Wesentlichen nervös rauchen und Wahlergebnisse verfolgen und Pressestatements abgeben.
Wie bei der Bild-Doku, wo man auch die ganze Zeit nur Julian Reichelt rauchen sieht.
Ja, ich weiß nicht. Also es ist schon okay, aber irgendwie kann ich die Lobpreisung nicht nachvollziehen. Also falls ihr dachtet, hey, cool, heute Abend gucke ich mir die Kühnert-Doku an, guckt doch lieber Olli Schulz auf seiner musikalischen Reise durch Deutschland zu.
Oder LOL und freut euch über den hilarious Teddy Tech-Drivan. Und das Dritte ist, worüber ich unbedingt sprechen muss, weil wir da auch schon so häufig im Podcast drüber gesprochen haben. Es gibt jetzt seit unserer letzten Folge, seitdem die erschienen ist, vorletzten Folge, die dritte Staffel Sex Education. Und ich habe ja bis vor kurzem immer gesagt, Sex Education ist meine liebste Netflix-Serie.
Ja.
Und das ist auch so, ich habe die ersten beiden Staffeln nochmal geguckt in der Vorbereitung auf die dritte, und die dritte hat 8 Folgen und die ersten 4 sind so gut, dass ich so dachte, boah, ich verstehe nicht, wie sie es schaffen, diese Qualität zu halten. Und dann kommen die zweiten 4 Folgen und meine Güte, machen sie da viele Fehler, und das tut mir so in der Seele weh, weil ich immer noch die Charaktere vom Herzen liebe, wie man fiktive Charaktere einfach nur lieben kann. Und das immer noch spannend findet, da irgendwie zu gucken, was ihnen passiert. Aber sie sind ja so ein bisschen immer so auf der Welle mitgeschwommen, so typisch College oder University, Coming of Age, junge Menschen und wilde Partys und Alkohol und Drogen und so. Aber sie haben irgendwie die Klischees häufig angedeutet, ohne da so voll reinzugehen, um so zu sehen, um zu zeigen, wir sehen, dass wir da ähnlich sind, aber wir gehen einen anderen Weg durch unsere Diversität und so. Und es geht bei uns doch eher um die Charaktere und nicht um diese Klischees. Aber in den letzten 4 Folgen wechselt das total. Da gibt es dann Slapstick-Einlagen, wie das vorher dicke Mädchen jetzt den schönsten Freund abbekommen hat, weil sie so einen guten Charakter hat und so klug ist. Und alle gucken wie verrückt und lassen ihr Pausenbrot fallen, so in Zeitlupe, weil sie mit dem heißen Boy an der Hand da vorbeiläuft.
Ja, das und ist genau dann, das, wie ich die Serie befürchtet habe.
Genau, übrigens, als und
ich
die erst dann guckt sie nach hinten über die Schulter, um ihm nochmal so nachzuschmachten und fällt dann in eine Mülltonne rein und alle lachen. Oh, das ist dieser Serie so unwürdig. Das
klingt ja eher nach einem Adam Sandler-Film.
Es ist richtig, richtig, richtig schlechte Comedy teilweise. Dann war es so, in den noch guten ersten 4 Folgen war dann plötzlich eine Non-Binary-Person Teil des Ensembles und noch eine zweite gab es plötzlich da in der Schule, was ich nur logisch fand und konsequent, dass sie jetzt diese marginalisierte Gruppe auch noch mit aufnehmen. Dann hat man aber doch relativ schnell gemerkt.
Aber das hat die Serie von Anfang an so gemacht, dass sie keine realistische Darstellung, sondern es ging darum, möglichst viel Diversität reinzubacken
genau,
in ein Mikrokosmos.
Genau, aber ich fand, dass sie vorher mit der Diversität sehr viel klüger umgegangen sind, weil bei der Non-Binary-Figur ist es schon so, dass man das Gefühl hat, okay, was fehlt und sagt, Non-Binary, das machen wir jetzt in Staffel 3. Da sieht man in einer Folge, in der ersten oder zweiten Folge, sieht man im Hintergrund einmalig 2, 3 Mädchen mit Kopftuch, den Rest der Zeit gar nicht mehr. Die auch nicht sprechen, einfach nur so gezeigt, okay, wir sind weiterhin sehr divers.
Wofür wurden wir gelobt?
Ja,
davon machen wir
genau, noch. Aber nur so vereinzelt. Und ich bin ganz mit ganz dollen Bauchschmerzen aus der dritten Staffel Sex Education rausgegangen. Ich habe das Gefühl, dass sie sehr gut ankommt, so von den Kritiken und was man so hört. Also, ja, es kommt noch eine 4. Staffel. Und Stand jetzt würde ich sagen, sie hätten zwingend nach der 2. aufhören sollen oder nach der 2,5. Staffel aufhören sollen, dann wäre das
irgendwie ganz gut. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kenne das, dass man sich einfach so sehr darüber, und das ist ja eigentlich komisch, weil es fiktiv ist. Aber es gibt so Sachen, wo ich denke, ist alles gut und wenn sie am Ende die Szene andersrum geschrieben hätten, wäre es richtig geil und so ist es ruiniert. Und man kann sich nicht davon freimachen.
Ja, aber man ist ja auch irgendwie emotional verhaftet. Gerade wenn das so ein Happy Place ist. Diese Serie war für mich immer ein Happy Place. Ich habe mich auch beim 2. Mal gucken, einfach wohlgefühlt da in der Welt mit den Leuten und auch wenn da mal nicht so gute Dinge passieren, aber man weiß, die Menschen haben ihr Herz am rechten Fleck. Aber eine Ausnahme gibt es, die Figur von Adam, das würde jetzt nichts sagen, weil du nur eine Folge kennst, aber die Figur von Adam, dieser Story-Arc, den sie da von Folge 1 bis Ende der dritten Staffel gemacht haben, ist brillant. Und das haben sie auch in der 3. Staffel gut durchgezogen. Die hat immer noch ganz tolle Szenen und ganz tolle Momente und interessante Charakterentwicklung. Aber so dieser Grundton, der für mich die Serie auch immer sehr besonders ausgemacht hat, der ist schwierig. Und das ist schade. Bitte beim nächsten Mal besser machen. Staffel 4, ihr könnt euch noch redeemen. Was sagt man auf Deutsch?
Ich wollte gerade redeemen sagen. erholen ist Quatsch. Erlösen ist auch was falsches Wort. Wenn man sich selber erlöst, ihr könnt es wieder gut machen.
Ihr könnt es wieder gut machen. Ich wüsste nicht wie, aber ihr kriegt das hin. Ihr kriegt viel Geld dafür. Netflix und Leute, die an der Serie arbeiten. Ja, da musste ich jetzt ein bisschen ausführlicher drüber reden. Das lag mir schon länger auf dem Herzen.
Tims Serien-Teilempfehlungen der Woche.
Genau.
Wollen wir mal über öffentliche Toiletten reden?
Och, gern. Da habe ich einiges zu sagen. Aber eigentlich wollte ich noch was über Krampen sagen.
Ja.
Das muss ich ganz kurz einwerfen. Es war so, als ich glaube, in der 8. Klasse war, da gab es 8a, 8b, 8c. Ich war 8a. Und wir hatten aus irgendwelchen Gründen Beef mit der 8c, glaube ich. Und dann haben wir uns...
Geil, es gab das, ne? Das
ja, da gab
Beef
es,
mit anderen Klassen.
Ja, da gab es dann richtig...
Die bescheuern. Und dann Identität und so. Naja, gut.
Und wir haben dann in der Pause haben wir beschlossen, wir machen ein Schreiben fertig. Und da stand dann, die Klasse 8a erklärt euch den Krieg. Und dann haben... wortwörtlich stand das da drauf. Und dann haben wir uns eingedeckt. Da haben wir die ganzen nächsten Unterrichtsstunden haben wir ganz viele Krampen gebastelt, Munition gebaut. Mhm. Und ich hatte kein eigenes Gummi zum Schießen. Deswegen habe ich... kennst du diese kleinen Hefter, also diese kleinen Mäppchen, wo man dann mit so einem biegsamen Seil das zuklappen kann? Damit habe ich versucht, das hat nicht gut funktioniert. Und wir haben aber groß Alarm gemacht, wir erklären euch den Krieg. In der nächsten großen Pause ging es los. Und ich glaube, nach 10 Minuten haben wir die weiße Fahne gehisst, weil wir in Grund und Boden geschossen wurden von den Leuten,
die
wir den
Krieg die auch, haben die auch vorbereitet?
Nein, die hatten eine Stunde oder zwei Stunden Zeit.
Ja, aber wussten die, dass ihr sie mit Krampen überrascht?
Wahrscheinlich Ja,
offensichtlich. Haben die das gesagt? Wir erklären den Krieg mit Krampen.
Vielleicht hatten sie einen Maulwurf bei uns.
Ja,
oh, das könnte natürlich
sein. Mit
dem
Handy geschrieben.
Ja, das war eine bittere Niederlage. Da haben wir wirklich einen auf den Hose gemacht. Vorstellen,
damals hatte noch keiner ein Handy.
Nee, damals gab es das noch. Also gab es schon, aber nicht bei uns. Das wollte ich nochmal kurz
loswerden. Krampen waren richtig geil. Wir haben die auch, und zwar konnte man die verstärken, wenn man noch Tesafilm drum gewickelt hat.
Boah, ist ja gefährlich.
Und dann hatten die verschiedene Dicken, manche waren auch so ganz klein und es gab eine richtig gute Technik, um die zu basteln. Und dann, wie gesagt, immer auf die Oberschenkel zielen möglichst, nie aufs Gesicht natürlich.
Und dann gab es immer diese Quatschleute, die behauptet haben, sie können richtig gut mit Krampen schießen, aber es war halt immer zu 100% von der Krampe abhängig, und ob man damit gut und gerade schießen konnte oder nicht.
Das stimmt, die Schusstechnik war nicht relevant. Nur die Skrupellosigkeit war wichtig.
Ja,
die
Skrupellosigkeit
war wichtig. Du musst bereit sein, da reinzugehen und wirklich zu feuern. Und Munition vorbereiten triggert bei mir was anderes, nämlich Hagebuttenkriege.
Was ist das denn?
Ja, was haben wir? Ja, Hagebutten.
Ah, ist das Juckpulver? Ja. Hinten in das T-Shirt rein.
Was haben wir? Ja. Diese Hagebutten geerntet, aufgemacht, dieses weiße Pulver raus,
ja,
gesammelt, und man konnte sie entweder direkt benutzen, da war es aber nicht so schlimm. Am bestialischsten war es, wenn du dann die im Herbst gemacht hast. Zu Hause hatten wir dann so Töpfe und haben die über den ganzen Winter da gelagert auf der Heizung.
Und dann waren die noch krasser.
Und dann waren die aus irgendeinem Grund noch krasser. Ich weiß nicht warum, wenn man die trocknet. Oder wir haben uns das eingebildet. Dann ist es ja manchmal so, die werden noch krasser, wenn du die trocknest, Alter. Wow. Und dann ist man so bescheuert und hat den ganzen Winter Hagebuttentöpfe auf der Fensterbank stehen. Und dann war man richtig erpicht, wenn es dann im Frühling losging. Und dann hat man das 3 Minuten gespielt, dann hat einer geheult, musste nach Hause, war das vorbei.
Ja.
Alles für die Katz. Aber es ging um die Vorbereitung und den Thrill und die Kriegserklärung.
Und zu wissen, du hast das geilere Waffenarsenal, ja, als dein Gegner, also der, ja, USA Way of Life.
Und Wasserbomben und was überhaupt, Wasserschlachten mit
hier, Super Soakern und so. Hier, wie heißt das, durch Strohhalm?
Erbsenpistolen.
Erbsenpistolen?
Was, oh, doch, das Strohhalm.
Na, mit so aufgeweichten Papierkügelchen.
Das haben wir nie gemacht.
Durchschießen.
Auch dies mit Heftzwecken, Reißzwecken.
Das geht nicht, glaube ich.
In Comics wird das, glaube ich, gemacht. Habe ich nie gemacht. Aber Erbsenpistolen war das krasseste von allen. Da haben wir diese, ich weiß gar nicht, wo wir die her hatten, diese dünnen Baurohre.
Ja.
Und dann hat man unten sich noch so, damit es geil aussah, so einen Griff ran gemacht, richtig, damit es schön martialisch ist, schön mit Gummibändern und Kleber und so. Und hinten so ein Finger von so einem Arzthandschuh dran.
Ja, genau.
Und dann irgendwo in so einem Gemischtwarenhandel, Kolonialwarenhandel, so diese getrockneten Erbsen, da hatten wir richtig, richtig viel von. Und dann auf in den Krieg. Aber richtig, das war noch viel schlimmer.
Ich kenne das tatsächlich eher mit Kastanien. Das war schlimm.
Oh, aber die passen nicht für diese dünnen Rohre.
Na, da hat man so Küchenrolle, diese Rohre genommen. Das geht auch.
Das ist auch hart. Und dann hinten irgendwie eher so ein, was dicker, ein Luftballon dran oder so. Die Erbsenpistolen haben wir eigentlich kaum als Waffen gegen Menschen eingesetzt, sondern die Erbsenpistolen haben wir auf Sachen geschossen. Haben wir versucht, Löcher in irgendwo, haben wir Blätter aufgespannt oder tatsächlich auch irgendwie Dosen abgeschossen oder so. Und da, wer hatte die geilste Erbsenpistole?
Das war die sogenannte gute alte Zeit, wo wir noch draußen gespielt haben und nicht den ganzen Tag vorm Smartphone
gesetzt wurden. Das klingt wie so ein Roman, so ein US-Roman, wo über Jugendliche geschrieben wird, die dann irgendwo im Hinterhof spielen, ja, während der Krieg ausbricht, stimmt, und sie unbeschwert mit Erbsenpistolen aufeinander losgehen.
Das könnte von Stephen King sein, tatsächlich. Der hat viele solche Bücher geschrieben. Noch eine ganz kurze Frage. Du wolltest eigentlich auf ein ganz anderes Thema hinaus. Dann kam
öffentliche Toiletten.
Genau, öffentliche Toiletten. Vorher aber noch einmal eine andere Frage, die ich mir neulich gestellt habe, weil das so gut passt. Du kennst doch bestimmt dieses, sag mal, Klettergerüst.
Ja,
du hast eine nackte Frau geküsst.
Alter, ja.
Sowas gab es in unserer Kindheit. Ich gehe davon aus, sowas gibt es immer noch.
Immer noch.
Zwei Fragen. Erstens, wo kommt das her? Und zweitens, warum gibt es das noch?
Ich habe mich das damals schon gefragt, wirklich. Und ich habe schon immer mich mit der Frage beschäftigt, ob, wenn ich einstmals Kinder haben werde, ob die dann auch sagen, sag mal, Klettergerüst. Und ich habe mich irgendwann darauf vorbereitet. Und es kam der Tag, an dem meine Tochter zu mir kam und sagte, sag mal, Klettergerüst. Und ich habe die Haare geraucht und gesagt, bist du bescheuert? So. Und schon wieder Ableismus. Wir sind noch nicht so weit. Liebe Leute, wir wissen, dass Ableismus doof ist. Wir sind aber noch nicht so weit, in diesem Podcast das hundertprozentig umzusetzen und uns immer dafür zu entschuldigen.
Wir sind noch nicht dazu bereit, uns dafür davon zu verabschieden.
Deswegen werden wir noch weiter von diesem Ding reden. Auf jeden Fall habe ich mich immer gefragt, wie das tradiert wird. Und es ist ja wirklich einfach so, die 4. Klasse benutzt es, dann hört es die 2. Klasse und dann...
Ja, wenn sowas so erstmal in der Schule ist, kann ich
das mir das kommt nicht wieder vorstellen. Raus. Aber über all die Jahrzehnte...
Ach, du meinst, dass das wird so weitergegeben von alt nach jung innerhalb des Schulkontextes. Oh, stimmt.
Und es geht nicht wieder raus. Diese scheiß Klatschreime. Das ist die Lady Memory. Und diese Lady, die ist verrückt. Oder das weiß ich nicht, wie das geht. Das haben nur Mädchen gemacht. Wirklich.
Stopp. Nein, es gibt doch diese Klatschreime. Wir sagen no, wir sagen sie, wir Pompi, Kolonie, Kolonasta. Pompi, Kolonie, Akademie, Safari. Akademie, Puff, Decken oben drauf. Habe ich richtig gern gemacht und kann ich heutzutage noch. Habe ich gerade vor wenigen Wochen mit meiner Freundin. Also
diese Abzielreime, naja, okay. Das für mich war das früher tatsächlich so ein Mädchending.
Also, war es damals auch, aber ich war damals schon disruptiv.
Aber auch die Dummheit des Witzes. Also einfach zu sagen, sag mal etwas, dann sagt man das. Und dann macht man einen Reim und deswegen bekommt er irgendeine Art von Wahrheit.
Ich glaube, da geht es nicht um die Wahrheit. Ich glaube nicht, dass es das Anliegen dieses Witzes ist.
Und dann gab es allerdings auch immer schon das ist ja auch dann wiederum uncool, muss man sagen, die sagen, ja, und ist doch geil, eine nackte Frau zu küssen.
Ja, damit fängt man dann irgendwann an.
Ja, und das ist dann aber, es ist einfach alles, es ist dieser Humor von Kindern.
Aber wie soll man darauf reagieren? Gar nicht einfach.
Und vor allen Dingen hat meine Tochter einen richtig geilen Humor. Die macht mega gute Witze oder Sprüche oder ist kreativ, aber diese nachgesagten Dinger.
Aber dann ist es dein Job als guter Vater, die guten Dinge positiv zu bestärken.
Und bei den anderen zu sagen, bist du bescheuert. Aber es
das
ist natürlich
muss vielleicht
auch,
nicht sein, aber die Richtung ist natürlich korrekt.
Es gehört natürlich auch dazu, dass die Gefallen daran finden, was abzugucken, was zu lernen, was wiederzugeben, Dings zu haben, Running Gag. Oder
und jemanden auf eine falsche Fährte zu locken, weil man denkt sich natürlich, hä, warum soll ich jetzt Klettergerüst sagen? Na, ich denke mir nichts Böses und versuche es mal. Richtig. Und dann hat man plötzlich eine nackte Frau geküsst.
Die entdecken ja dadurch ganz viele Konzepte, die sie vorher noch nicht kennen. Ironie, falsche Fährten und all sowas.
Aber
und
da dafür brauchen sie natürlich bessere Sachen als das.
Ja.
Okay, öffentliche Toiletten.
Öffentliche Toiletten, ich weiß, ich war in der Europapassage. Mhm. In der Europapassage sind die geilsten Toiletten überhaupt.
Kenn ich.
Die haben nämlich dieses Ding, was sich so vor jedem, immer wenn du spülst, reinigt sich die Klobrille automatisch.
Achso, auf der die sich dreht. Ich kenne nur die Pibi. Stehe-Pibi-Sachen.
Und dem sich dreht und die Kabinen, wenn du das zuschließt, dann wechselt die ganze LED-Reihe von grün auf rot und so weiter. Es ist alles irgendwie ganz cool und sauber. Aber ich habe mich, trotzdem sind sie bei zwei Sachen noch nicht so weit. Und die eine Sache, die ich nicht verstehe bei öffentlichen Toiletten ist, wir haben ja neulich über Schwimmbäder geredet, ne? Und diese engen Kabinen und wie schrecklich es
ausreichend
ist, das alles
lange
zu balancieren. Und das ist ja bei öffentlichen Klos auch so. Vor allen Dingen, wenn du in öffentlichen, ich liebe es, wenn öffentliche Klos Haken
haben. Haken, ja, Haken ist ein
wichtiges
Feature.
Für einen Rucksack oder für die Jacke, weil das willst du dann eher nicht auf den Boden stellen.
Oder für die OP-Maske.
Ja, die kannst du ja auf den Arm machen.
Ja, aber will ich vielleicht.
Mache ich auch nie. Ich habe die in meiner Hosentasche. Ist das eigentlich falsch, soll man das nicht machen?
Ich würde sagen, da ist die Chance, dass die kaputt gehen. Ja.
Mir noch nie passiert. Alle tragen die immer so und ich habe fast das Gefühl, das ist so ein Lifestyle-Objekt.
Nee, ich mache das auch immer an Abend, weil mir das am praktischsten vorkommt, weil ich das am schnellsten hin und her wechseln kann. Auch nur wenn es regnet, tue ich die in meine Tasche.
Ich nicht so gerne. Ich packe sie immer in die Hosentasche. Und warum gehen in allen öffentlichen Toiletten, auch wenn die Vorräume groß genug sind, die Türen nach innen auf? Das macht keinen Sinn. Und es wird mir umso schlimmer bewusst, wenn ich mit zwei Kindern gleichzeitig in so eine Kabine rein muss, wo ein Kind sich weigert, draußen zu warten. Inzwischen geht das, weil die groß genug sind.
Ich war neulich auf einer Hochzeit.
Und dann hast du dann stehst du so und machst dich schon eng und versuchst, dieses Klo nicht zu berühren, die Wand nicht zu berühren. Dann kommt rein und dann wursteln sich die Kinder da so rum.
Ja,
warum gehen die nicht einfach nach außen auf?
Ich war auf einer Hochzeit in einem Restaurant essen und da war der, glaube ich, kleinste Klostall, den ich je gesehen hatte. Weil ich... Nee, geht es nämlich nicht immer. Weil da wäre es auf jeden Fall nicht gegangen, weil es war so, dass wenn ich auf der Toilette saß mit meinen mittellangen Beinen, dass ich mit den Knien vorne an die Tür gestoßen
bin.
So eng war es da. Und da ging es nach außen auf. Und das war auch ungünstig, weil der Raum davor sehr, 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 sehr klein und eng war. Und direkt dahinter auch ein Pissoir an der Wand war. Also wenn man da nicht aufgepasst hat oder wenn sich direkt jemand
hingestellt hat. Ist das auch die Idee, dass du sie nach außen aufgeben, damit du sie nicht aufmachst, während da gerade jemand
durchgeht? Also in dem Fall... muss man das halt machen. Also, aber ich glaube tatsächlich, dass das in den meisten Fällen, und ich glaube auch, dass die meisten nach innen aufgehen, wirklich deswegen ist, damit man nicht fremden Leuten die Tür vor die Nase haut.
Aber es ist so ein kleiner Raum und man macht ihn noch kleiner durch die Tür. Man nimmt eine ganze Tür mit in diesen kleinen Raum.
Aber es gibt ja auch Klokabinen, die eindeutig groß genug sind, dass das locker
das
nach innen aufgehen kann.
Das stimmt. Richtig geil sind diese Familientoiletten. Ja. Da kannst du eine Party feiern.
Eine Klopapier.
Und die andere Scheißsache, das sind diese riesengroßen Klorollen, diesen riesengroßen Klorollenhalter.
Oh, wenn da der Anfang fehlt.
Wenn der Anfang fehlt.
Ja, das ist ein Ärgernis.
Und ich war mit zwei Kindern in der Hocke unter diesem Ding. Beide waren da irgendwie. Ich habe versucht, nichts zu berühren, weil das ist ja immer die Hauptaufgabe. Und habe dann diesen scheiß Anfang gesucht. Und dann drücke ich das nach oben und versuche es runter, damit es runterfällt. Und dann bombert das da drin. Und die dicken Rollen, die da drüber liegen, bombern noch mit. Und dann ist es dieses ganz dünne Papier. Und wenn die Rollen sehr, sehr groß und sehr, sehr schwer sind, dann hast du ihn endlich, ziehst und dann reißt es ab.
Dann reißt es ab.
Und dann reißt es aber irgendwo innen ab. Und dann musst du es wieder suchen.
Das Ende wieder.
Das ist der Hass.
Ja, das ist wirklich nicht durchgespieltes Game.
Diese großen Rollen. Lieber einfach viele kleine Rollen an der Stelle.
Wie ist dein Verhältnis zu Handtrocknern?
Ja, finde ich, die alten mochte ich immer nie. Ich habe die nie benutzt.
Die, wo man auch nur auf den Knopf drücken muss und dann geht er für 3 Sekunden leichter Föhn an und dann ist wieder vorbei.
Föhn ist übertrieben. Es ist eher so, es macht einfach keinen Unterschied.
Ein bisschen Luft.
Ich könnte auch drauf pusten auf die Hände und dafür dann aber einen Energieanschluss so zu legen. Das ist tatsächlich bescheuert. Aber diese geilen Hardcore Airblades von Dyson, die sind natürlich richtig geil.
Ist es aber nicht so, dass man die, also dass das keimbelastungsmäßig eine schwierige Sache
ist? Ich habe sowas mal gehört. Ich auch. Aber ich finde es so geil, dass es mir egal ist.
Ich finde die auch richtig geil. Und vor allem sind die allerbesten diejenigen, wo meistens 10 Sekunden rückwärts ablaufen und genauso lange dauert die Puste dauert genauso lange und danach sind die trocken einfach.
Ja, das geht so schnell. Und das ist auch so geil, dass dieser durch und das ist wie so Star Trek-mäßig, als wenn du sie durch irgendwie so einen unsichtbaren Strahl durchtust und alles sauber gemacht wird. Finde ich richtig geil, aber eigentlich muss ich auch sagen, ich habe mich, vielleicht kommt das auch daher. Ich wollte eigentlich immer, weil als Kind findet man das geil, weil das ist Technik. Und dann habe ich die benutzt und es war immer enttäuschend. Und ich bin eigentlich jemand, der sich die Hände gar nicht abtrocknet. Ich schüttel zweimal und dann mache ich so.
An deiner Kleidung.
An der Kleidung. Und das ist nie ein Problem. Die meisten Leute machen das nicht. Aber in Wahrheit ist es schon wieder trocken, wenn du dich wieder im Wohnzimmer hinsetzt. Das ist einfach nicht so. Und selbst wenn an deinen Händen noch ein bisschen Wasser ist, trocknet das auch so schnell.
Ja, das stimmt. Aber ich denke jetzt gerade so in der Öffentlichkeit, dass man, wenn man vielleicht eher hellere Sachen trägt, dass man nicht irgendwie sich, also dauert ja schon durchaus mehrere Minuten, bis da auch wirklich kein Fleck mehr zu sehen ist. Und ich glaube, es wird Zeit für eine China-Pause. Was hältst du von diesem Vorschlag?
Ich bin noch nicht fertig mit dem Thema.
Das ist klar.
Muss ich meinen Kopf halten. Warte mal ganz kurz. Handtrockner. Ja, ich benutze keine, okay. Wir melden uns nach der China-Pause weiter. Hör mal auf, dazu klopfen. Sehr viele Komplimente kriege ich für meine Haare und damit herzlich willkommen zurück beim Bedebu-Podcast.
Wow, einfach so wieder rein, alles klar. Hallo, wir sind wieder da und wir waren bei dem wichtigen großen Thema öffentliche Toiletten und Handtrockner stehen geblieben und du hattest noch viel dazu zu sagen, hatte ich den Eindruck.
Ja, ich wollte noch was dazu sagen, dass ich die nicht abtrockne. Ja, dass ich das einfach sonderbar finde, dass es irgendwie offensichtlich so wichtig für alle Menschen ist. Also wenn es jetzt paar Toiletten gebe, die haben so als Feature Handtrockner oder auch diese Papiertücher. Kann ich voll verstehen. Gut, dass du Papiertücher in einem Badezimmer brauchst, ist schon sehr nachvollziehbar. Aber dass es offensichtlich auf gar keinen Fall geht, dass man nasse Hände hat. Das ist völlig, völlig undenkbar. Deswegen muss in jedem kleinsten Kack hintersten Dorf, muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, sich die Hände zu trocknen nach dem Waschen.
Mir wird auf jeden Fall so langsam klar, warum bei eurer Toilette oben häufig kein Handtuch da ist, weil es nicht zwangsweise benötigt wird.
Das lag ja daran, dass der Handtuchhalter lange Zeit fehlte.
Ist das jetzt
nicht mehr so? Das ist schon länger nicht mehr so. Du hast doch vorgeschlagen, klebt doch einfach so ein Beppi dahin,
haben wir gesagt. Aber das letzte Mal, wo ich bei dir oben auf Toilette war, da gab es auch kein Handtuch.
Wahrscheinlich hat ein Kind das gerade entführt.
Ja,
das damit Pirat gespielt. Oder es war gerade irgendwie, weiß ich auch nicht, in der Wäsche und das Maul noch nicht da. Ja, eigentlich hängt da jetzt immer ein Handtuch.
Okay, aber um nochmal auf diese öffentlichen Toiletten Händetrocknungssituation zurückzukommen. Was zur Hölle war eigentlich die oder ist die Idee hinter diesen, wo man immer so ein Stück rauszieht, was sich dann nach wenigen Sekunden hinten wieder einzieht.
Ja, Recycling.
Ja, das ist mir schon klar, aber ist das so, also ist das ein endloser, also geht das immer von vorne los? Das wird gewaschen?
Davon gehe ich aus.
Okay, ich habe immer das Gefühl, das fühlt sich...
Benutzt das.
Ich fühle die 350 Menschen, die das vor mir benutzen.
Vielleicht ist auch eine kleine Waschmaschine hinten drin, oder es geht in so eine Mangel.
Ja. Damit das trocken wieder rauskommt.
Wie so eine Autowaschanlage, nur für kleine Handtücher. Eine ganz kleine Autowaschanlage.
Das stimmt. Ich kann mir jetzt auch gerade selber erklären, dass es natürlich nicht reihum geht, weil die sind ja auch manchmal leer und dann hängen die einfach nur unten durch.
Ja, richtig.
Und wenn das dann ja eine einzige Händetrocknungsmöglichkeit ist und du das nicht an dir selber machst wie du, dann hat man ein Problem. Beziehungsweise viele haben ein Problem, ich nicht. Ich benutze dann das alte.
Ja.
Auch wenn das offiziell
unhygienisch ist. Das ist so, wie wenn du irgendwo auf einer Party bist und einfach das Handtuch schon so.
Oh ja, wenn das so ganz nah. Ja, das ist nicht schön.
Und man hat dann immer so noch so Strategien, dass man ganz unten, wo es hängt, noch die Hände abtrocknet, weil man denkt, das machen die meisten nicht, die bücken sich nicht so tief. Aber meistens klappt das auch nicht.
Jetzt mal Real Talk. Eine Sache, die ich nicht über dich weiß. Und das könnt ihr euch auch mal fragen, ihr Menschen und anderen Zuhörer
in der draußen. Nach dem ganzen Quatsch-Talk über Antisemitismus kommt jetzt der Real Talk.
Bin ich der einzige Mensch, der, wenn er irgendwo anders auf Toilette geht, da gibt es ja sehr häufig die dezidierten Händehandtücher.
Ja.
Aber ich benutze nahezu immer die offiziellen Menschenhandtücher von den Leuten, die dort leben. Die Duschhandtücher. Und zwar insbesondere dann, wenn das eine partyähnliche Situation ist, weil ich mir denke, das machen nun wirklich nicht die meisten.
Das ist ein guter Trick. Ich will nicht ausschließen, dass ich das nicht auch schon hin und wieder gemacht habe als Ausweg.
Ich würde fast sagen.
Also man kann natürlich auch denken, gerade die nicht, weil wer weiß, wie lange die schon irgendwo durch die Genitalien gezogen wurden.
Aber man weiß halt, dass es dann nur von einer Person ist und nicht von allen.
Und ich gehe dann häufig auch dann eher an die Ecken. Denn an den Ecken sind, wenn überhaupt, nur die Hände. Ich glaube, das mache ich auch manchmal. Richtig fies habe ich das, schöne Grüße hier an euch beide, bei meinen Eltern früher manchmal dann gemacht. Die hatten nämlich so einen sehr unpraktischen Handtuchhalter im Bad oben, kennst du vielleicht auch noch, im ersten Stock. Da war neben dem Klo so versenkt, so in so zwischen zwei Schränken, so eine Stange, die du rausziehen konntest und da hängt das Handtuch drauf. Und am Fenster, unter dem Badezimmerfenster stand ein Stapel mit ungefähr 10 Handtüchern.
Ja.
Und ich habe dann einfach manchmal so auf das oberste Handtuch, was da frisch lag, einfach die beiden Hände so, einmal von vorne, einmal von hinten oder so in den Stapel irgendwo rein, das so gemacht. Okay. Also man sucht sich manchmal so Ausweg. Das ist so ähnlich wie auf Partys, wenn man sein Teller oder sein Glas wiederfinden will, dann stelle ich das immer an ganz komische Orte, ganz weit oben, irgendwo hinter ein Buch oder so.
Ja, das ist.
Dann vergesse ich es da.
Ja, genau, dann vergisst man es da, aber man kann es ja nicht zuordnen. Nee, aber es gibt ja manchmal.
Die sich Monate später, wenn sie irgendein Fall vergammeltes Bacardi-Glas finden.
Aber es gibt ja manchmal die Situation, dass man seinen Becher markiert, damit man ihn wiederfindet, was ja sinnvoll ist.
Kindergeburtstagen vor allen Dingen.
Ja, nicht nur. Ich war neulich, habe ich bei einem Umzug geholfen und da gab es dann aus Pappbechern nach erfolgreicher Mission kommt man dann Sachen trinken, was auch immer, verschiedene Dinge. Und da habe ich unsere treue Zuhörerin Anne gebeten, meinen Namen auf den Becher zu schreiben, weil sie gerade auch ihren schon aufgeschrieben hatte. Und der Stift ist leer gegangen und sie wollte Tömmi schreiben, mit T-Ö-M-M-I wollte sie schreiben. Und dann ist der leer gegangen und dann stand da Töi, also T-Ö-I. Und dann habe ich den ganz bewusst an einen abgefahrenen Ort gestellt. Und es gibt nach einem frischen Umzug sehr viele abgefahrene Orte. Ja. Weil ich wusste,
weil der bei MM ausgegangen ist und bei I ging es wieder?
Nee, das war der Anfang vom M. Das war der Anfang vom M. Und ich habe den einfach irgendwo hingestellt, weil ich wusste, der ist mir niemals zuzuordnen. Weil außer Anne niemand weiß, dass der mir gehört. Und genauso ist es passiert.
Ja.
Ich habe ihn einfach stehen lassen. Tüi, wer ist das gewesen? Der hat uns auch beim Umzug geholfen. Nett, aber ich kannte den gar nicht. Ja, das kann passieren. Komischer Schwenk jetzt. Hast du noch was zu öffentlichen Toiletten zu sagen? Gehst du dabei lieber auf in den Stall rein, als am Pissoir zu stehen? Weil das am Pissoir zu pinkeln hat ja den großen Nachteil für alle Nicht-Männer da draußen, was ja nun die meisten von euch HörerInnen
ist. Ich mag Pissoirs, ne?
Pissoirs haben den großen Nachteil, dass man, also dass wahrscheinlich dadurch der Satz geprägt wurde, da hilft kein Schütteln und kein Klopfen, in die Hose geht der letzte Tropfen.
Ja. Oh, das habe ich übrigens besiegt. Einfach durch Geduld.
Ja, man braucht dann wirklich viel
Geduld. Und auch ein bisschen Technik. Denn was viele vielleicht Frauen
Schütteltechnik.
Auch nicht wissen, Schütteltechnik, aber nee, auch was viele nicht wissen ist, gerade beim Sitzen, wenn es vermeintlich alles leer ist,
boah, krass.
Hast du gesehen?
Ich hab's gesehen. Krass.
Der Devil.
Der Mücken-Der-Devil hat gerade zugeschlagen. Hier ist gerade eine Mücke an mir vorbeigeflogen. Ich habe versucht, sie mit der Hand zu fangen. Mir ist es natürlich nicht gelungen, weil ich nicht Karate-Kid bin. Und dir ist es gelungen.
Ich habe Übung.
Du hast richtig Übung. Plötzlich war sie weg, du machst die Hand wieder auf und die Leiche fällt dir raus.
In den Schoß. Ja, nee, ich hinterneben. Irgendwo, da ist sie. Ja. Kannst du ein Foto für Insta von machen? Der Devil.
Nein, das ist zu brutal. Das ist Animal Cruelty, das will ich nicht verbreiten. Das ist Animal Cruelty. Na, sicherlich.
Sie kann ja auch alles natürlichen Todes gestorben sein.
Wir haben es gerade offen erzählt, dass es nicht der Fall ist. Und selbst dann muss man ja nicht tote Wesen ins Internet stellen.
Jetzt hat mich die Mücke, es war so ein bisschen wie bei diesem Obama-Interview. Aber der hat das mit einer Fliege gemacht, was noch viel krasser ist.
Obama hat eine Fliege aus der Hand gefangen?
Mit seinen Facettenaugen einfach. Mit ihren Facettenaugen einfach.
Obama hat Facettenaugen?
Nein. Obama hat,
Da, schon wieder! Er hat schon wieder getan! Er hat schon wieder getan, während er redet. Was für ein Monster!
Ich bin froh, dass es mal klappt mit dem Vorführen.
Ja, doppelt gleich.
Ja, beeindruckend.
Zwei von zwei. Ziemlich beeindruckend. Wo waren wir jetzt?
Obama hat eine Fliege.
Nein, du wolltest noch irgendwas über Penisse erzählen für Nicht-PenisträgerInnen da draußen.
Ja, wenn du aufstehst, also wenn du leer bist im Sitzen.
Entschuldige mal, hast du gehört, wie perfekt ich gerade gegendert habe?
Für Penis?
Für Nicht-PenisträgerInnen.
Ja, nicht schlecht.
Das ist gut.
Also, nee, gar nicht im Sitzen. Im Sitzen ist es sogar noch ein bisschen einfacher. Aber wenn du stehst am Pissoir.
Im Sitzen ist easy.
Wenn du im Pissoir stehst, dann hast du ja häufig. du stehst nicht im Pissoir, du stehst am Pissoir. Und jetzt ist es ja nicht so, dass man seine Hose wie so ein Dreijähriger bis zu den Knöcheln runterzieht.
Das stimmt. Warum machen Kinder das immer? Können sie nicht anders?
Ich glaube, vielleicht kommt es von den Eltern, weil die Eltern Angst haben, dass das Kind sich sonst irgendwo da... Ah, das war jetzt zu schwer. Das hat bestimmt nicht geklappt.
Nee, das hat nicht geklappt.
Das war aber zu spontan. Also, warum sind hier so viele Mücken?
Berechtigte Frage am 6.10.
Ich versuche jetzt mein Glück nicht nochmal. Das war jetzt schon zu krass.
Ja, das lenkt dich auch viel zu heftig ab.
Viel zu heftig. Also, du stehst vom Pissoir, hast die Hose nur so weit runter, wie du musst.
Ja.
Und meistens hängt dann das so ein bisschen, weißt
das
du, so
ein,
über
Fehler.
Das Unterhosenbund.
Ja, das
und
ist
das
ein
schnürt
Fehler.
Ein bisschen ab, glaube ich.
Ja, nee, glaubst du nicht, also das ist so,
die
Harnröhre ist unten angelegt.
Richtig.
Also, ist ziemlich südlich, was den Penis angeht.
Genau, und jetzt ist es nämlich so, dass der Urin muss erst bergauf gehen, bevor er wieder bergab geht.
Ja, und vor allem
kann.
Muss er an der Engstelle vorbei.
Und er muss an der Engstelle vorbei. Das ist schwierig. Das merkst du nämlich dann, du bist vermeintlich fertig,
ja.
Packst wieder ein und in dem Moment ergießt sich
noch so ein halber Liter
in deine Unterhose. Großer Fehler, deswegen mit den Händen den Gummizug der Unterhose möglichst ein bisschen weg vom Schaft.
Ja.
Von der Harnröhre.
Ja.
Und trotzdem ist es dann so häufig, egal was du machst, beim Einpacken und beim Bewegen, dann löst sich nochmal irgendwie was.
Genau.
Und deswegen muss man da doch großzügig sein. Aber ich habe tatsächlich die Lösung völlig vergessen. Das ist nur die Problembeschreibung.
Ich habe auf jeden Fall ein Lifehack passend
zu dem
Thema.
Also Geduld hilft tatsächlich. Warten, nochmal.
Schütteln, leicht
was,
hüpfen.
Was ich übrigens
leicht
mache,
hüpfen
hilft,
so
was ich mache, ist ganz schnell einpacken, wieder auspacken.
Geil, du wiegst ihn in Sicherheit, den kleinen Lümmel, der denkt, oh, jetzt kommt meine Spaßdosis am Ende, die
ich
extra aufgespart
habe. Und es klappt, dann geht nochmal so ein Strahl, ein kleiner Ministrahl ins Pissoir zurück.
Psychologische Kriegsführung gegen den eigenen Penis.
Sowas
gibt es nur bei den Beleuchteten.
Was das eigentliche Problem ist, was auch ein Ausdruck der Krankheit der Menschheit ist, dass es an Pissoirs, ja, und das ist ein Teil des Problems, kein Klopapier gibt.
Das ist absolut richtig, aber auch aus nachvollziehbaren
Gründen. Du könntest doch ohne weiteres der Chlorwand anhängen und daneben kleine Eimer.
Ja, aber die werden die meisten Leute nicht nutzen.
Ich schon.
Ja, du, ich auch, aber die ganzen Besoffenen, die sich mal keinen Spaß, dass die Leute, die sonst auch bei WG-Partys in die Flüssighandseifenbehälter reinpissen. Das sind nämlich... Ja, und wir beide waren auch schon mal auf einer Party, bei der genau sowas passiert ist.
Ja?
Ja.
Davon wusste ich nichts damals.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir das, sobald ich es erfahren habe, auch weitergegeben habe. Solche Leute gibt es und nicht zu knapp. Und denen ist das egal, die schmeißen es trotzdem da rein und dann verstopft das innerhalb von
Ach, das
Minuten.
Ist das Problem. Ich dachte, die benutzen sich, das wäre kein Problem.
Ja, das wäre kein
Problem.
Das
ist so wie das dumme Argument gegen das Tempolimit. Für das Tempolimit, gegen das Tempolimit. Die können ja langsamer fahren, wenn sie langsamer fahren wollen.
Ja, genau.
Müssen sie ja nicht halten.
Weiß nicht, ob das 1:1 vergleichbar ist.
Auf jeden Fall fände ich das richtig gut. Oder du baust die Pissoirs halt so, dass sie nicht verstopfen. Ja. Warum müssen die Rohre denn eigentlich so klein sein? Die können doch einfach das Rohr genauso groß machen wie bei dem anderen Klo. Am Ende sind die Rohre eh gleich. Die gehen ja in dasselbe Rohr unten. Ja, warum stimmt, muss unten ein Pissoir? Mach einfach ein fetteres Rohr und rein, schmeiß das ganze Klopapier rein. Du brauchst ja auch nicht viel Klopapier.
Aber ich kann mir vorstellen, dass dann mehr, zumindest bei den Pissoirs, die Wasser benutzen, es gibt ja auch die Wasserlosen, dass es mehr Wasser verbraucht, weil die durch ein größeres Rohr gespült werden muss. Das könnte ich mir als Argument vorstellen.
Und ja, das stimmt. Und sie brauchen mehr Druck, um das wegzukriegen. Das kann sein.
Ich finde übrigens den Begriff Pissoir sehr unangenehm, weil es immer nach Piss, also dieses harte Wort, klingt.
Und deswegen, im Französischen ist es wahrscheinlich nicht so unfallend, weil es da nicht das Wort Pissen
gibt. Ja, und Mannequin Piss gibt es halt auch. Und das klingt auch immer, sehr unfein. Und ich möchte gerne Pinkelbecken vorschlagen.
Pinkelbecken, schön. Ja. Aber Pinkel ist auch nicht so gut. Urinal gibt es noch.
Urinal. Wir sind ein feiner
Podcast. Ich bin eigentlich für das Abschaffen von Urinal. Das ist natürlich gut, es geht ein bisschen schneller.
Ja, es gibt Situationen, da sind die Dinger praktisch.
Aber insgesamt ist es eigentlich Quatsch. Und es gibt auch Situationen, die du mit einem Pissoir, Urinal, Entschuldigung, und eine herkömmlichen Toilette in einem Raum dich befindest.
Ohne dass dann eine extra Kabine ist, meinst du? Ja, ja.
Und was mache ich da? Ich nehme Klopapier, tupfe ab, schmeiße das Klopapier ins Klo.
Das habe ich auch schon.
Da habe ich nur das Problem, dass ich zweimal doppelt spülen muss. Das ist mir immer ein bisschen unangenehm, wegen des Wassers.
Ja, aber meinst du nicht, dass es okay wäre, die richtige Toilette ungespült zurückzulassen? Weil auf den ersten Blick sieht das so aus, als wärst du ein ekliges Schwein gewesen,
was gekackt hat und nicht. Und weißt du, was da der Way Out ist? Na? Kleine Beichte: Klopapier nicht ins Klo zu werfen, sondern in den Papierkorb. Ist natürlich auch unfein.
Habe ich, glaube ich, auch schon mal
gemacht. Aber ich meine, es ist ein Plastiksack, den holt am Ende sowieso eine Putzkraft da raus und niemand fasst das an. Dann sind da halt, es sind ja noch nur wenige Tropfen, aber das dauert auch lange, denn das ist ja auch so ein Effekt, das saugt ja irgendwie danach, wie so ein Löschpapier. wird die ganze Harnröhre nochmal leer gesogen, wenn du vorne das Papier reinhältst.
Geile Vorstellung. Ich wollte noch einen Lifehack sagen.
So, ja, bitte.
Für den Fall, der häufig vorkommt, liebe Stehpinkler da draußen, an euch richte sich das. Es kommt ja dann mal vor, dass dann doch der
Stehpinklerin,
dass man es nicht geschafft hat, mit der umgekehrten Psychologie von Benny seinen Penis dazu zu bringen, die letzten Milliliter doch in die Toilette, also ins Urinal reinzuschießen.
Schwemmen.
Wie hast du es gesagt?
Schwemmen.
Schwemmen. Hübsch, reinzuschwemmen. Sondern dann geht doch der letzte Rest in die Hose. Und wenn es halt doch, wenn man ungeduldig war, dann kann es halt auch schon mal sein, dass man das auch durch die richtige Hose über der Unterhose sieht. Also, dass man so einen Pipi-Fleck hat. Passiert mir. Gelegentlich.
Das habe ich noch nie gehabt. In der Jeans.
Hör auf.
Das in der Jeans von innen nach außen?
Ja, in der Jeans von innen nach außen.
Doch. Nein, von außen nach innen vielleicht, wenn man mal dumm
getroffen hat. Hundertprozentig. Aber.
Nein.
Zu meiner eigenen Ehrenrettung, ich habe das vor allem vor Augen noch von meinen ehemaligen Dienstklamotten.
Ja.
Also diese typische Krankenpflegerkluft. Und das ist ja nun, also da gehört nicht viel dazu. Also wenn du es in der Unterhose hast, hast du es eigentlich auch da.
Richtig.
Und da sieht man es auch. Und was ich dann immer gemacht habe, ist mir beim Händewaschen danach so Wasser auf die Hose und auf den unteren Teil meines T-Shirts.
Also genau das, was du vorhin meinst, was man vermeiden will bei heller Kleidung, machst du absichtlich, damit es aussieht wie der Tölpel hat sich wieder die Hände da.
Genau, dann kann ich sagen,
aber keiner denkt, er hat sich eingepisst.
Genau, keiner denkt, man hat sich eingepinkelt, weil so sieht es halt nicht aus. Die anderen Flecken sind auch einfach Flecken, das kann man optisch nicht unterscheiden.
Alles trocknet gleich schnell.
Und man kann, alles trocknet gleich schnell und man kann dann behaupten, dass einfach der Wasserhahn so doll, weil manchmal ist das ja tatsächlich dass man, wenn man den Wasserhahn nicht kennt und erstmal, weil man es gewohnt ist, voll aufdreht, dann splattert einem alles entgegen und man sieht wirklich so aus.
Was sind die schlimmsten Waschbecken? Die schlimmsten Waschbecken sind die, bei denen der Wasserhahn, so riesengroße Waschbecken, so, jetzt, ich mache meine Hände sehr breit, um mich als so ein Bild, so ein Kreis, und dann ist der Wasserhahn so ein ganz kleiner, der nur an den Rand, sodass du die ganze Zeit beim Wasser, beim Händewaschen mit den Händen hinten gegen die Wand donnerst, obwohl du einen riesigen Raum eigentlich hättest, in dem du dich bewegen könntest.
Und am allerschlimmsten sind diejenigen, die man nicht aufdreht oder mit so einem Hebel aufhebelt, sondern wo du drücken musst.
Drücken musst, ja.
Und die dann sofort wieder ausgehen.
Ja.
Und man braucht ja beide Hände.
Da gab es auch so Duschen im Schwimmbad früher,
die auch immer richtig schnell ausgehen. Aber da kann man ja tatsächlich noch ganz gut da stehen und dauerhaft drücken, weil man kann mit einer Hand sehr viel mehr arbeiten, als wenn du die Hände ja miteinander...
Eine Hand wäscht nämlich die andere. Ja.
Das ist so.
Ja.
Was für ein gutes Sprachbild.
Ja.
Eine Hand wäscht die andere. Meine Güte. Das ist ein großes Thema gewesen. Ja. Und du hast auch am Anfang gesagt, du weißt nicht, was so das Hauptthema sein soll.
Öffentliche Toiletten. Und Privattoiletten, das ist auch noch ein kleiner Nachteil, finde ich eigentlich Toiletten. Fast spannender. Denn ich habe ja mal gebeichtet, glaube ich, dass ich jemand fremde Kühlschränke gucke.
Hast du gesagt, ja.
Und das ist ja so eine Gratwanderung, weil das gibt selten Momente, wo man dann mal alleine in der Küche ist. Aber wenn du irgendwo auf dem Klo bist, bist du halt immer alleine.
Ja, richtig.
Und es ist jetzt nicht so wahnhaft bei mir wie mit den Kühlschränken, aber es gibt durchaus Situationen, in denen ich mal in aller Ruhe die ganzen Schränke aufmache. Und mir einfach mal angucke, was du so aus reiner Interesse an der Menschheit. Reinem Interesse an der Menschheit. Ich gucke mir einfach an. Das ist
kein Voyeurismus.
Nee, das überhaupt nicht. Es geht mir einfach nur darum, was gibt es so für Produkte, was steht da so, wie haben die das aufgeteilt, wo ist die Bürste, wo sind die Ersatzhandtücher?
Und es ist auch ein bisschen so, als wenn man fremden Menschen in den Einkaufswagen guckt, was auch so mal ganz spannend sein kann.
Einfach nur, das ist gar nicht ein Eindringen in die, es ist ein Eindringen in die Privatsphäre, aber es ist nicht als solches gemeint, sondern und ich genieße das, dass ich da ungestörtes machen kann, ohne dass ich gefasst werden kann
und erwischt werden kann. Ja, das kann ich gut verstehen. Und es ist ja auch so, ich glaube, ich mache das nicht. Ich versuche die ganze Zeit darüber nachzudenken, ob ich das schon mal gemacht habe. Also ich will es nicht ausschließen, aber zumindest ist es nicht so, oh, jetzt kann ich endlich, weil hier war ich noch nie. In meinen Schrank kannst du auch schon mal reingucken. Ich überlege gerade, ob ich das als Vertrauensmissbrauch wahrnehme.
Ich glaube bei dir tatsächlich nicht. Also in dieser jetzigen Wohnung. Nicht für mich. In der alten auf jeden Fall. Doch, ich weiß, in der alten habe ich zum Beispiel, da saß man ja auf dem Klo gegenüber vom Waschbecken.
Ja.
Und darunter war so ein Unterschrank.
Ja.
Ich reagiere nicht mehr auf diese Mücken. Und in diesem Unterschrank, die habe ich die Türen regelmäßig aufgemacht. Da waren Ersatzklorollen drin. Nee, ja. Die Klorollen waren auch
links daneben. Die waren links daneben.
Ein Föhn war da vielleicht drin.
Ja, ein Föhn war da bestimmt drin.
Siehst du, weiß ich
nicht. Zumindest noch. Zu den Zeiten, wo ich nicht alleine
bin. Und ich interessiere mich einfach daran, wie Leute das aufbewahren. Es geht mir nicht darum zu wissen, wie intim ist. Da sind da irgendwelche Kondome oder was weiß ich.
Aber.
Niemand hat Kondome im Badezimmer.
Nee, genau. Ich glaube, es ist deswegen in Ordnung und allgemein nicht so verächtet. Also ich meine, du könntest ja mit derselben Begründung auch mal irgendwie in die Nachttischschubladen reingucken. Weil es nicht tatsächlich, also es ist ja, ja. nicht uninteressant, ja, aber richtig. Da weiß man, da würde man eher irgendwas finden, was der Person vielleicht unangenehm ist,
ja.
wenn du es findest, oder die nicht möchte, dass du das siehst. Und deswegen glaube ich, ist das nicht so schlimm. Und deswegen würdest du aber auch das andere nicht machen. Trotz Interesse weißt du, dass sich das nicht gehört, weil man das vielleicht auch selber nicht möchte.
Aber es ist wirklich, es ist so ein bisschen so ein kleiner Kick, dass ich da stehe und ich sehe, dass ein verschlossener Schrank, niemand wird jemals rausfinden, ob ich den jetzt aufmache oder nicht. Und dann mache ich es einfach. Außer natürlich, ich sende das in einem Podcast.
Hast du schon mal...
Das wird nie mehr jemand zu sich einladen.
Hast du schon mal aus irgendeiner der Wohnungen oder so, in denen du gewohnt hast, irgendwie aus dem Fenster heraus gesehen, dass sich Menschen in gegenüberliegenden Wohnungen ausziehen? Ist ja so zufällig.
In der Wohnung, in der ich lebe oder wo ich
war? Nein, also wo du bei dir aus dem Fenster geguckt hast? Oder
irgendwo. Ich habe irgendwo jemanden im Fenster gesehen, der sich ausgezogen hat. Ich glaube nicht. Ich habe nackte Menschen gesehen in anderen Fenstern, die irgendwie ans Fenster gegangen sind und geguckt haben nach dem Sex oder so.
Und guckst du da dann genauer hin, als wenn da einfach die normale angezogene Person rumrennt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, solche Momente haben, es ist so ähnlich, es gibt so viele solche Situationen, auch irgendwie in öffentlichen Duschen oder so. Das sind so, es gibt Kontexte, die komplett desexualisiert sind.
Es muss ja auch gar keine sexuelle Komponente haben. Das kann ja auch irgendwie ein Interesse
sein. Ja, aber dann nicht mehr, als ich gucke, was für ein T-Shirt hat die Person.
Interessant.
Ich habe ja immer das Problem bei Frauen, die T-Shirts mit Aufschrift tragen, dass ich so ein Interesse daran habe, zu lesen, was da drauf steht.
Ja, kann ich
Und ich verstehen. Will das einfach wirklich, bei Männern auch, ich will wissen, was auf dem T-Shirt steht, wenn da was steht.
Aber
Und dann starre ich halt auf die Brüste.
Aber ich glaube, das ist auch in Ordnung.
Gerade wenn das Falten wirft, das ist echt ein Problem. So. Guck mal so um die Ecke und nochmal von der anderen Seite.
Aber ich glaube, das wird einkalkuliert, wenn man solche Kleidung trägt. Weil, also, wenn man
Es sieht auch anders aus, ne? Wenn man Schrift liest, sieht es anders aus.
Wenn man auf Brust erstens das. Und ich glaube, wenn du bewusst dir T-Shirts anschaffst, wo etwas draufsteht, dann ja deswegen, weil du das irgendwie gut findest oder lustig findest oder möchtest, dass das...
Aber vielleicht ist dir das nicht in jedem Moment bewusst. Und wenn da so ein Typ kommt, ein fremder Typ, und guckt dir da...
Also ich glaube, Frauen haben da eine, oder Menschen mit Brüsten haben da
sind
eine...
Schlimmeres gewohnt.
Ja, die haben, glaube ich, auch einen sehr feinen Blick dafür, ob das Starren ist oder ob das interessiertes Gucken ist. Und ich glaube, da gibt es
auch... Was, wenn man das verbindet?
Das kriegen die Menschen gleich mit. Hast du mal in einer deiner Wohnungen Nachbarn beim Sex gehört?
Ja.
Und hast du, gab es da so die Situation, so, keine Ahnung, es lief währenddessen irgendwie Film oder Serie oder Musik oder normale Gespräche, dass du dann so gesagt hast, so mal ganz kurz leise oder auf Pause gemacht hast oder Ton ausgemacht hast, um nachzuhorchen, ob das wirklich das ist, was du gerade denkst, was es ist?
Nee, ich kenne das tatsächlich nur hauptsächlich aus meinem Schlafzimmer in der ersten Wohnung,
ja,
in der Vogtstraße. Und da habe ich nie Fernseher oder sowas angehabt, sondern war es einfach sehr offensichtlich eindeutig.
Aber genau Musik das. Hast du ja mal angemacht.
Ja, das kenne ich nicht, diese Situation, dass ich so horche, ist es das, und dann genauer hinhorchen muss. Sondern es war einfach sehr offensichtlich.
Okay.
Warum?
Ja, weil du gerade sagst, in die Badezimmerschränke zu gucken, gibt ja so einen kleinen Thrill. Und ich kann mir vorstellen, dass das,
so,
obgleich das jetzt nicht die kompromittierende Fundstelle Nummer 1 ist, es trotzdem ein kleiner Tabubruch ist, der in Richtung Voyeurismus tendiert.
Wenn du zuhörst.
Genau, und das wollte ich halt gerade fragen, ob das bei dir in diese Richtung auch geht. Weil das ist nämlich bei mir ganz doll so. Das ist tatsächlich nicht häufig passiert in meinen bisherigen Wohnungen, aber ab und zu dann doch, dass man dann regelmäßiges Schlagen von irgendwas gegen was anderem gehört hat und dann mal kurz leise gemacht hat, Fernseher oder was weiß ich, um zu hören, oh ja, okay, da wird gerade gebumst. Und dann mache ich auch die Musik wieder an oder so, aber irgendwie ist immer so dieses Interesse da zu hören, oh, fickt da gerade jemand? Okay, ja.
Ich habe ganz häufig diesen Gedanken, krass, ganz viele Leute haben jetzt gerade Sex.
Ja, das habe ich auch schon ganz oft überlegt. Das kommt auch vor in die fabelhafte Welt der Amelie, wo sie irgendwo auf dem Dach liegt und dann die Erzählstimme sagt, manchmal überlegt sie sich, wie viele Personen jetzt gerade in diesem Moment gleichzeitig einen Orgasmus haben. Und dann guckt sie in die Kamera und sagt, 418. Und dann nächste Szene, um sie als Charakter vorzustellen. Guter Film, kann man sich angucken.
Ich kenne das nur als Beschwerde. Ganz häufig ist es so, dass Leute sagen, es geht gar nicht. Die Nachbarn haben die ganze Zeit Sex, es ist super laut, es nervt mich mega. Mhm. Und das kann ich nicht so ganz verstehen.
Das müssen wie spielende Kinder im Hof. Ne?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ist, dass es wirklich einen stört, darin Fernsehen zu gucken oder so. Und es ist auch nicht so, dass es jetzt Geräusche sind, die ich persönlich als Belästigung empfinde, sondern im Gegenteil, ich finde das eher gut. Ich freue mich dann für die oder denke.
Ja. Kann ich verstehen. Prima. Aber es gibt sicherlich auch die Situation, wo wirklich dann ewig lang das Bett quietscht. Es gibt ja Leute, die haben
das ist natürlich scheiße, ja. Gut.
Stundenlang Geschlechtsverkehr, wo ich mich immer frage, warum denn eigentlich? Also, muss doch nicht sein. Ist doch auch irgendwann.
Wenn's offiziell cool ist.
Ist doch irgendwann auch langweilig ein bisschen, vielleicht.
Ja, okay.
Dann glaube ich schon
sowieso sehr geräuschunempfindlich.
Dass das stören kann. Ja, das ist, glaube ich, auch eine gute Eigenschaft.
Aber ist das Voyeurismus, wenn man dann hinhört?
Ja, ich glaube, wenn du bewusst hinhörst, dann ja.
Aber das ist ja, ist das irgendwie negativ? Ist das irgendwie eine schlechte Eigenschaft? Soll man dann la 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 oder irgendwas? Also.
Na, ich glaube, du solltest einfach ganz normal damit umgehen, als wären das irgendwelche anderen Geräusche. Es sind Geräusche des Lebens.
Es sind Geräusche des Lebens, zweifelsohne.
Und da sollte man dann einfach vielleicht das kurz wahrnehmen, so wie du ein Kinderlachen wahrnimmst auf dem Spielplatz gegenüber und dann einfach dein Tageswerk weiter verrichten.
Ja, okay.
Aber ich kann mir ehrlich gesagt wirklich vorstellen, wenn es so, ich sag mal, frisch verliebte Paare sind, wo das ja auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit und Häufigkeit passiert, und dann ist das Bett laut oder die teilnehmenden Personen sind sehr laut. Und das passiert jeden Abend, wenn du eigentlich gerade versuchst zu schlafen und über dir knattert und quietscht das und stöhnt es herum. Dann glaube ich, kann ich das jedenfalls nachvollziehen. Ich würde mich da auch nicht beschweren. Aber ich kann das nachvollziehen.
Ich habe tatsächlich eher gedacht, auch mal, wenn ich das gehört habe, dann war es nicht so, dass man das Gefühl hatte, die kreischen sich jetzt um ihr Leben, sondern so, dass man das Gefühl hat, normaler Sound irgendwie.
Ja, aber es gibt sicherlich die Leute, die sich um die Gegend kreischen.
Ja, bestimmt auch das, aber das ist so, dass ich irgendwie dachte, normaler Sound. Dann habe ich andersrum überlegt, fuck, wenn ich das höre, dann ist es ja andersrum genauso, weil man hört es relativ selten. Aber gerade, wo du sagst, irgendwie junge, verliebte Paare, habe ich gesagt, meine Güte, dann ist man ja selber nicht nur der Beschallte, sondern auch der Beschallende.
Der Bescheidende. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du in einer Nachbarschaft wohnst, wo du das auch mehr oder weniger regelmäßig hörst, dass das auch enthemmt selber. Weil man
das kann sein.
Einfach weiß, da ist auf jeden Fall Verständnis auf der anderen Seite der
Wand. Zumindest bei der Partei,
ja. Ja, genau, zumindest bei der Partei.
Ja, gut.
Ja.
Geräusche des Lebens, Geräusche. Teil 3.
Ich wollte noch eine Frage stellen und ich bin mir sicher, dass du mir helfen kannst. Ich wurde neulich vor ein Problem gestellt. Vor ein pädagogisches Problem möglicherweise. Da kannst du mir mit deiner Erfahrung bestimmt helfen. Ich wurde von einem 11-jährigen Mädchen gefragt in einer Tiefgarage, ob ich mal in ihren Van einsteigen möchte. Das fängt sehr komisch an, die Geschichte. In einer Tiefgarage wurde ich gefragt, warum gibt es Frauenparkplätze? Und jetzt bitte erzähl mir mal, was antwortet man einem 11-jährigen Mädchen, warum es...
Oh, was man einem 11-jährigen Mädchen antwortet, weiß ich nicht. Ansonsten kann ich mir vorstellen...
Ja, ansonsten ist mir klar, es geht um das 11-jährige Mädchen. Was noch nicht Moment, die Ausmaße...
Wie kam denn ein unbekanntes 11-Jährige, oder war es kein unbekanntes?
War nicht unbekannt.
Also okay. Ja, das ist schwierig. Was antwortet man?
Es ist quasi meine baldige, recht neue Stiefschwägerin, die diese Frage gestellt hat. Falls es so etwas gibt.
Stiefschwägerin?
Ja.
Verstehe nicht.
Stiefschwester von meiner zukünftigen
Ach so, Ehefrau. Ich verstehe. Ich habe jetzt gedacht an deine Cousine, Nichte. An deine Nichte habe ich gedacht.
Stiefschwägerin.
Alles klar. Die Stiefschwägerin. Was sagt man? Ich glaube, man muss dann sagen, dass Frauen... Boah, das ist hart.
Das ist schwer, ne? Ja. Ich habe da wirklich länger drüber nachgedacht. Und ich bin zu keinem guten, befriedigenden Ergebnis gekommen.
Man muss irgendwie erstmal sagen, was der Effekt ist. Nämlich, dass Frauenparkplätze vielleicht näher an, also kürzere Fußwege dann haben, besser ausgeleuchtet sind und so weiter. Das ist jetzt schon mal erstmal deskriptiv den Unterschied beschreiben.
Ja.
Dann kann man erstmal den Ball zurückspielen und sagen, was glaubst du denn, warum? Und wenn man diesen Teddybär nicht spielen will, dann kann man vielleicht, muss man dann einfach sagen, dass es selten, aber leider häufiger vorkommt, dass Frauen Opfer von Gewalt sind und von Übergriffen und so. Und dass, weil das häufiger passiert, aber immer noch sehr selten, bei sehr vielen Frauen insgesamt eine höhere Sorge davor ist. Und damit sich Frauen sicherer fühlen können, hat man an vielen Orten Frauenparkplätze eingerichtet.
Okay, jetzt muss ich ein heftiges Geständnis machen. Das ist mir super peinlich jetzt. Aber an diese Begründung habe ich keine Sekunde gedacht. Ich möchte zu der Situation dazu sagen, dass als diese Frage gestellt wurde, der 15-jährige Bruder dieses 11-jährigen Mädchens sagte, ja, weil Frauen nicht einparken können und die mehr Platz brauchen. Und ich ehrlich gesagt dachte, das ist ein bisschen auch der Grund.
So.
Ist das nicht der Grund?
Das weiß ich nicht.
Was du sagst, ergibt viel mehr Sinn und ist nicht sexistisch.
Ich dachte, es ist so wie Familienparkplätze oder wie Behindertenparkplätze.
Ja, du hast vollkommen recht. Dann ist das überhaupt nicht so ein großes Problem, wie ich dachte.
Naja, es ist immer noch blöd, weil du im Prinzip einer jungen Frau sagst, Achtung, Frauen werden häufiger...
Korrekt, natürlich. Das muss man dann entsprechend gut kommunizieren. Das hätte
Moment,
ich mir aber
zugetraut. Gibt es vielleicht Frauenparkplätze, die größer sind
ich als Ich habe das andere? Gefühl, dass es so ist.
Wenn das so ist, ist es reiner Sexismus.
Ja, und wie erklärt
und
man das?
Das ist richtig dummer Sexismus. Dann sagt man einfach, das ist einfach das Resultat von dummem Sexismus von idiotischen StadtplanerInnen. Stadtplanern!
Ja, da muss man nicht gendern an der Stelle. Doch, muss man bestimmt.
Muss man bestimmt.
Auch viele Frauen sind ziemlich sexistisch. Auch ihrem eigenen Geschlecht gegenüber. Aber das kann man 11-jährigen Mädchen sagen. Sexismus ist ein Ding.
Ja.
Ja?
Ja, muss man. Okay. Sollte man, finde ich. Nicht muss man, sollte man.
Sollte man.
Ich dachte, Frauenparkplätze sind solche tatsächlich.
Und jetzt, wo du das sagst, klar, das habe ich auch schon öfter mal gehört. Aber ich glaube auch, dass es welche gibt, zumindest früher welche gab, die größer sind. Und ich meine mal als Begründung gehört zu haben, dass es daran liegt, dass eher, auch wieder Sexismus, klar, aber dass Frauen eher mit Kindern unterwegs sind, in größeren Autos.
Aber deswegen gibt es inzwischen Familienparkplätze.
Vielleicht ist das, was ich früher als Frauenparkplatz kennengelernt habe, mittlerweile umbenannt worden in Familienparkplatz.
Ja,
weil es genau dieselben Grundgedanken
hat. Sind die vielleicht sogar auch deswegen größer, sie sind näher dran,
genau,
weil man
das
ganze Geraffel hat und so
total
weiter.
Sinn.
Kannst du erklären, ansonsten kannst du vielleicht auch noch sagen, weil Frauen früher von den arschgeigen Männern, Patriarchatspissern, Arschgeige und Pisser. Intuitiv richtig benutzt. Dazu verdammt waren, zu Hause zu bleiben, keinen Job zu haben, nicht Auto zu fahren und so und unterdrückt wurden.
Ja.
Dass Frauen früher, viel später gelernt haben, dann viel unsicherer waren, weil du, wenn du als 18-Jähriger oder 18-Jährige gib mir die Karre, ich fahre alles in Grund und Boden. Dann bist du mit dem Selbstbewusstsein auf dem Gas, da kennst du gar nichts anderes. Und dann machst du einfach deinen Führerschein, bist sicher. Und andere, die fahren dann seltener, weil der Mann hat immer das Auto, der Mann hat nämlich den Job und die Frau fährt nur am Wochenende mal zum Einkauf und dann ist sie unsicher und dann hat sie nicht so viel Übung und weil sie von der Scheißgesellschaft in diese Rolle gedrückt wurde, ist sie einfach, braucht sie ein bisschen mehr Platz.
Ja.
Das so könnte man sich da noch rausretten.
Ja, schlecht.
Einfach den Spieß umdrehen.
Schlechte Rettung letzten Endes. Aber ich weiß, ja, okay. Mhm. Es hat sich sehr gelohnt, darüber zu sprechen. Vielen Dank. Und ich entschuldige mich für meinen offensichtlich immer noch tief in mein Bewusstsein eingepflanzten Sexismus, der mich 35 Jahre alt hat werden lassen.
Ganz aktuell, ich habe dir das vorhin schon erzählt, wir waren heute im Alten Land. Das Alte Land ist bekannt in Hamburg, ist eine Region an der Elbe, südlich der Elbe, am südlichen Ufer der Elbe, an der sehr viele Obstbäume stehen. Da werden Birnen und Zwetschgen und Äpfel geerntet und da kommt die ganze Obstversorgung der Stadt und der Umgebung her. Und was ist das geile Feature? Die sagen immer, kommt ins Alte Land, hier könnt ihr eure Äpfel selber pflücken, mit der Familie, ein toller Tag im Alten Land. Kommt her, es lohnt sich, bestimmt. So wie man hier auch Erdbeeren pflücken kennt viele.
Umsonst geht das, oder was?
Naja, nein, du musst die Äpfel bezahlen. Aber es ist ja ein bisschen günstiger als im Supermarkt.
Ja, okay.
So, aber auch nicht viel.
Wenn man also das heißt, du pflückst so viel, wie du haben möchtest und dann gehst du zusammen.
Das ist gar nicht günstiger.
Gehst du zusammen
2 Euro das Kilo.
Kassenhäuschen und sagst dann, hier sind meine Äpfel, die werden gewogen, dann musst du bezahlen. Ich habe tatsächlich, ich habe das noch nie gemacht, obwohl das nicht weit weg ist. Aber ich habe die meiste Zeit gedacht, das ist so wie, kennst du diese Schnittblumenfader, die es auch überall in den Dörfern gibt, wo du dir einfach irgendwelche schönen, hübschen, bunten Blumen pflücken kannst, wenn du auf dem Weg zur Schwiegermama bist oder so. Und dann gibt es da keinen Menschen, der abkassiert, sondern so eine Art Geldkassette, wo du so, oder so ein Sparschwein oder so, wo du freiwillig spenden kannst. Ich dachte, das wäre immer so. Beim Alten Land.
Nee,
da wird
richtig Cash. Und ist, ich glaube, es ist so, man regt sich immer darüber auf, dass die ganzen polnischen Spargelstecher ausgenommen werden für den Hungerlohn, der rüberzukommen und den Spargel zu ernten. Die sind einfach noch einen Schritt weiter gegangen und gesagt, wir holen uns einfach dumme Sklaven, nämlich Familien, die freiwillig hierher kommen.
Ableismus und Rassismus.
Und die ganze Ernte reinhauen und wir chargen denen das auch extra
genial.
Was.
Genial ist das. Die sparen die Personalkosten. Die
Erntehelfer.
Und machen noch ein Happening draus.
Machen ein Happening und sie, genau.
Warum gehst du beim Spargelstechen zu asozial ist? Da hat keiner Bock drauf, das in seiner Freizeit zu machen.
Vielleicht brauchst du dafür auch Skills.
Wahrscheinlich brauchst du Skills.
Äpfel pflücken?
Einfach so kurz auf Gesichtshöhe die Hand und dann runterziehen. Das kriegen die meisten Leute hin. Aber so ein Spargel zu stechen erfordert Skill und macht keinen Spaß. Und ist anstrengend.
Richtig.
Schlecht für den Rücken, auf die Knie. Hat man keinen
Bock. Erdbeeren pflücken musst du auch ein bisschen runter, nicht beugen. Aber das so ein Erdbeeren pflücken haben wir schon ein paar Mal gemacht. Finde ich noch ganz geil, weil Erdbeeren sowas Besonderes irgendwie sind. Dann hast du auch die Erdbeeren, das ist irgendwie so, aber einfach. Und ich habe das immer so hingenommen, dass das so eine potenzielle Aktivität ist. Habe ich nie gemacht. Und ich habe mir das auch so schön vorgestellt. Und dann sind wir da heute hingefahren. Und es war auch für die Kinder ganz cool, glaube ich. Aber letztlich sind wir einfach 40 Minuten mit dem Auto gefahren, um von Obstbäumen Äpfel abzupflücken. Zum gleichen Preis wie im Supermarkt. Und hier stehen überall, in diesem Stadtteil sind überall Obstbäume, Apfelbäume stehen hier rum.
Aber du hattest dann sicherlich ein schöneres Ambiente drumherum.
Nein, das ist einfach nur, das ist so eine Schnellstraße nebenbei. Dann hast du da diese Reihen von dahin gezüchteten Äpfeln. Natürlich ist es irgendwie cool, wenn du da dann da durch diese Reihen durchgehst und überall sind. Sieht schon ganz cool aus, aber es lohnt sich nicht. Es ist okay, wir haben jetzt eine Kiste Äpfel, wir haben da hinterher noch Essen, man ist da so ein bisschen an der Elbe, ist alles okay. Aber wieso ist das so ein Ding, wo jedes Jahr Scharen von Familien hinballern?
Ja,
und dann gibt es diese Apfelpatenschaften. Wir haben dir einen Apfelbaum geschenkt. Du kannst jetzt, herzlichen Glückwunsch, dreimal im Jahr da runterfahren und den ganzen Baum alleine absammeln. Und dann musst du irgendwie dir überlegen, was du mit den Kackäpfeln machst.
Wie heißt es? Apfelpatenschaften?
Apfelpatenschaften. Kannst du einen Apfelbaum? Haben wir hier irgendwie bei der Arbeit, unserem scheidenden Amtsleiter, haben wir so einen Apfelbaum geschenkt.
Das klingt so wie, wenn man so Geschichten hört von Leuten, die aus südlicheren Deutschlandgefilden kommen, auch vom Dorf und die dann irgendwie Maiskönigin geworden sind auf ihrem Dorf, wo ich mich auch immer frage, okay, ist das cool, ist das schlecht, was heißt das? Das hat mit meiner Lebenswirklichkeit nichts zu tun, genau wie eine Apfelpatenschaft.
Ja.
Da finde ich so eine Otterpatenschaft im Tierpark deutlich sinnvoller.
Ja, ich auch.
Deutlich sinnvoller.
Da muss man nichts für machen. Aber da hast du noch, dann hat sie doch uns noch gesagt, sie können alles abpflücken, aber nicht die, wo ein weißes Band drum sind. Das sind unsere Apfelpatenbäume. Da nicht rangehen.
Um Gottes Willen, das fällt sofort. Die sind durchgezählt. Da wissen wir genau, wie viel Äpfel Tante Erna da als Patin überwacht. Und ja, die wird wütend, wenn da nur noch 72 dran sind und nicht mehr 80.
Ja, wenn das alle machen. Wenn das alle, ist ja gar keiner mehr dran.
Dann wird ja keiner mehr eine Apfelpatenschaft haben wollen.
Und das ist alles so eine Wirtschaftsmasche von dir.
Und es ist ja nicht so, dass wir euch schon das Geld aus der Tasche ziehen, weil wir die Arbeitskräfte sparen und euch dasselbe Geld chargen für die Kilogramm Äpfel. Nein, wir wollen auch noch bestimmte Bäume überteuert verkaufen an Leute, die aber auch uns die Arbeitskraft sparen, weil sie selber kommen müssen, um ihren scheiß Apfelbaum zu ernten.
Oh, wir haben hier einen Bauernhof geerbt. Kacke, jetzt müssen wir uns um die scheiß Logistik kümmern, Edeka verhandeln und irgendwie nee, komm, wir lassen einfach die Leute herkommen und die kaufen uns die Kacke unterm Arsch weg und dann haben wir damit nichts mehr zu tun. Dann müssen wir nur noch irgend so einen Dussel dahinstellen, der das Geld kassiert. Fertig.
Das ist unser einziger Angestellter, sonst brauchen wir niemanden. Das ist geil.
Und dann wird das romantisiert und jetzt höre ich neulich so vor der Schule zwei Muttis reden, die sagen, ja, wir wart ja auch bei hier Wulksfelde beim Kartoffelbuddeln. Ja, das war so voll, ne? Wahnsinnig voll, total. Aber wir haben noch welche bekommen. Kartoffelbuddeln. Da buddeln die Kartoffeln. Und das ist noch nicht mal so wie mit Erdbeeren, dass du dann im Sommer ist es special und du machst dir einen geilen Erdbeerkuchen oder Marmeladekosto ein. Sondern du hast einfach scheiß Kartoffeln, die du jede Woche dreimal sowieso isst, wo du dann einmal dir so einen Korb holst und ansonsten musst du wieder zum Edeka und dir die kaufen. Für Kartoffeln.
Na gut, aber es funktioniert natürlich, weil die Städter mal ihr Naturerlebnis abhaken völlig wollen richtig. Auf der Liste. Das ist ja der Grund.
Völlig richtig.
Aber ich möchte ganz kurz sagen.
Aber wir hier mit unserem Garten.
Wir müssen eigentlich diese Folge alles über Pissoirs oder so nennen. Oder alles über Urinale. Aber ich habe gerade sehr viel Lust bekommen, die Folge alles über Apfelpatenschaften zu nennen. Weil das ist ja schon eine ziemlich gute Info. Die,
Apfelpatenschaften und Urinale.
Okay, Folgentitel ist fertig. Ich mag das übrigens immer, wenn ich sage, das wird der Folgentitel und dann ist es gar nicht.
Ja, das finde ich auch ganz gut.
Und in voller Überzeugung sagt, besser wird es nicht mehr und dann wird es doch irgendwas, was vorher schon dran war.
Öffentliche
Klo. Ich habe noch so zwei, drei ganz wichtige Sachen. Ich hatte zum ersten Mal ein Loch im Zahn und es wurde zum ersten Mal bei mir gebohrt.
Du hast damit immer angegeben, dass du nie was
hattest. Ja, und jetzt ist es passiert, was mir sehr, sehr unemotional mitgeteilt wurde, als ich eigentlich wegen einem Abdruck für eine Beischiene da war, hat dann die Frau, die das gemacht hat, zu mir gesagt, kommen Sie doch dann und dann wieder, dann können wir das nochmal anpassen und wenn wir schon dabei sind, da hinten ist Karies, dann müssen wir nochmal bohren. Und sie hatte vorher schon geguckt, aber mir nichts davon erzählt. Also ich dachte, okay, sie guckt, alles fein, cool. Und erst als eigentlich alles schon vorbei war, eröffnet sie mir, dass mir doch noch mehr bevorsteht beim nächsten Mal, außer nur die Schiene anpassen zu lassen. Und
war das jetzt schon das Bohren?
Ja, das war jetzt schon. Es war links außen beim Backenzahn, relativ weit hinten. Und es war gleichzeitig schlimm und gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Weil also ich hatte echt Schiss vorher, weil man ja immer so hört, Bohren ist so schlimm und es hat so wehgetan und so. Und es gibt bestimmt da Unterschiede, kann ich mir vorstellen.
Ich kann mal eine Folge alles über Zahnscheiße sagen. Also, da habe ich eine so schlimme Geschichte hinter mir.
Oh, spannend. Das wollen wir jetzt nicht mehr anfangen, weil ich noch andere Sachen unbedingt zu sagen habe, du auch. Und wir wollen jetzt nicht, dass ihr euch an über 2-Stunden-Folgen gewöhnt, auch wenn wir ja schon wieder heftig drauf zugaloppieren auf diese.
Wir galoppieren in der Tat, ja.
Das ist so, das wird sich nicht mehr vermeiden lassen. Aber keine 2,5 Stunden, das möchte ich heute einfach nicht. Und es war wirklich okay. Und ich glaube, dass meine Zahnärztin auch echt gut ist, was sowas angeht. Sie hat irgendwie gesagt, sie guckt sich das so an und meint, okay, wir machen 3 Durchläufe. Ich zähle jedes Mal runter. Wenn es zu schlimm wird, drücken Sie die Knackente. Ich habe eine Knackente bekommen. Also wie so ein Kinderspielzeug, wo man so draufdrückt und dann knackt das einfach. Sonst kann das nicht. Also das ist die Knackente. Und
Sie haben nichts für Erwachsene da gehabt.
Ja, der funktioniert
warum
für Erwachsene.
Warum sollte man für Erwachsene was anderes machen?
Nee, warum? Das ist doch super. Wenn die Knackende funktioniert bei Kindern, dann funktioniert sie auch bei Erwachsenen. Ja. Wo sie gesagt hat, wenn es zu doll wehtut, drücken sie da drauf. Und ich hatte das so, ich war richtig verkrampft, Mund offen, abgesaugt, den ganzen Quatsch da. Und dann wurde ich noch vorher gefragt, ob ich eine Betäubung will oder nicht. Zu dem Zeitpunkt vorher habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass es überhaupt eine Notwendigkeit sein könnte, ja, dass ich eine Betäubung habe. Ich dachte, sowas gibt es nur bei Wurzelbehandlung oder wenn die einen Zahn, nein, ziehen. War mir nicht bewusst.
Beides an die Nerven.
Und da sind mir die Augen aber aufgegangen. Und dann habe ich gesagt, so vielleicht lieber nicht. Und dann
doch.
Und sie hat dann auch gesagt, sie finden das immer besser, wenn man das wenigstens ohne versucht und wenn man merkt, tut zu doll weh.
Ich lass mich hier sofort immer betäuben.
Dann soll man
so viel wie geht.
Soll man Bescheid sagen und dann kann man das noch nachträglich
Wobei
machen.
Die Betäubungsspritze ist auch echt unangenehm. Die geht ja ganz um ins Zahnfleisch.
Muss ich ehrlich sagen, da hatte ich auch mehr Schiss vor als vom Bohren. Das war auch einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, nee, lieber so versuchen. Das
ist ein anderer Schmerz. Die Betäubungsspritze ist ein ganz heller, fieser Schmerz, der aber nur ganz kurz ist. Und dieses Bohren ist so, dass, wenn das den Nerv wirklich trifft, Alter.
Meine Zahnärztin hat gesagt, 3 Durchläufe, sie zählt runter und dann hat sie angefangen. Und 3, 2, 1 losgelassen, dann wieder abgesaugt da und was auch immer die andere Assistentin da gemacht hat, keine Ahnung. Und dann, okay, 2er Durchlauf, 3, 2, 1 los und bis dahin war alles gut.
Das war's Manager.
Gar nichts gemerkt. Ja. Und dann 3er Durchlauf und in der Sekunde oder in der Millisekunde, wo sie aufgesetzt hat, merkte ich, oh fuck, jetzt ist sie da angekommen, wo es weh tut. Und dann hat sie diese 3 Sekunden gezählt und ich habe das durchgehalten und nicht die Knackente benutzt und es war aber trotzdem richtig unangenehm. Und ich kann mir vorstellen, ich glaube, das war ein kleines Ding, dass es so 9 Sekunden weggebohrt werden kann, ist, glaube ich, spricht dafür, dass das nicht heftig war. Aber ich habe einen sehr guten Eindruck davon bekommen, was passieren kann, wenn man wirklich unangenehme Zahnarzterfahrungen hat. Weil ich hatte bisher keine. Bisher war das Unangenehmste das immer die Zahnreinigung. Und
das muss ich verschieben. Ich habe dazu sehr viel zu sagen, sehr viele Geschichten und auch Meinungen. Ich mag Zahnarzt eigentlich immer ganz gerne und ich entspanne mich bewusst. Denn ich habe auch, ich kenne das, du hast diese verkrampfte Haltung. Und wenn du dann das mit dem Kopf steuerst und sagst, jetzt lass ich mal richtig locker in den Arm und den Beinen, dann merkt man richtig, wie doll man in diesen Sessel plötzlich
so reinsinkt. Ja, und wie doll verkrampft man vorher
war. Ich bin eigentlich, ich musste zwangsläufig zu einem Zahnarzt-Fan werden, weil ich auch mochte dieses sich einfach hingeben.
Ja, das haben wir, glaube ich, in Folge 2 oder 3 schon mal besprochen, wo ich eine Verbindung zu Bill Cosby hergestellt habe, die nicht okay ist. Okay.
Aber was mich wundert an der Story ist, dass du jetzt ein Loch bekommen hast, eigentlich ist bei Erwachsenen Karies kein Ding.
Ja.
Weil sich der Zahnschmerz so ausgebildet hat, bei Kindern passiert das halt viel, deswegen haben die immer ständig Löcher, deswegen haben sie auch eine Knackente. Ungewöhnlich, dass du in deinem Alter noch Löcher kriegst.
Aber ich habe eine Theorie dazu.
So viel Cola.
Ja, aber das trinke ich ja schon fast mein Leben lang. Aber die Theorie ist, dass ich habe mir ja vor einiger Zeit eine neue Schallzahnbürste gekauft, eine Philips Sonicare. Und ich bin sehr zufrieden mit dieser Zahnbürste. Und die funktioniert wirklich gut, hat man so zumindest subjektiv das Gefühl. Und es ist aber so, dass diese Zahnbürste, die gibt einen Ton von sich, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu wechseln.
Ja.
Und dann blinkt die so, wenn es fertig ist.
Aha.
Und
woher weiß sie das denn?
Die checkt es irgendwie. Ich habe mal versucht, das auszutricksen, indem ich den alten Kopf abgezogen und wieder draufgetan habe. Ja. Wusste die, dass es der alte ist. Keine Ahnung wie, aber die wusste das.
Wow.
Wenn man da einen neuen Kopf drauf macht, dann merkt die das. Oh, da muss ich auch gleich noch was zu erzählen. Das ist keine. Und immer wenn das passiert, weigere ich mich, das sofort zu tun, weil ich nicht der Sklave von meiner Zahnbürste, von meiner scheiß Philips-Zahnbürste sein möchte.
Ja.
Wenn die mir sagt, es ist soweit, dann sage ich, nee.
Ihr wollt nur Geld machen,
Land. Das ist mir egal. Da habe ich jetzt keine Kapitalismuskritik hinter versteckt. Sondern es ist wirklich so, ich will mir nicht von meiner Zahnbürste erzählen lassen, wann es Zeit ist, den fucking Kopf zu wechseln. Er sieht noch gut aus, das reicht mir. Die sind super teuer auch.
Ja, also, sind sie.
Das ist aber tatsächlich nicht der Grund. Das ist mir egal. Aber das will ich nicht.
Und ich glaube aber, das ist der einzige Hintergrund, warum es das gibt, eine reine Verkaufsgeschichte.
Das mag sein. So ein bisschen wie das Mindesthaltbarkeitsdatum, was keine reine Verkaufsgeschichte
ist.
Nein. Aber dass man sich auch da nicht zu 100% immer dran halten muss, je nach Produkt. Und jetzt ist aber meine Theorie, dass es vielleicht so eine Art Zahngott gibt. Oder Zahnbürstengott. Philips-Gott vielleicht.
Tim.
Der sagt, okay, der Fucker benutzt seine Köpfe 2 Wochen länger, als er darf. Jetzt machen wir dem Karies. Das ist meine Theorie. Ich schätze, dass es
dann. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass da jetzt wirklich was kommt. Ich hatte schon Sorge, dass irgendwie sowas kommt, wie wenn du deine Zahnbürstenköpfe zu lang benutzt, dann nutzen sie sich ab und zerstören deine Zähne. oder so.
Nee, ist ja Quatsch.
Aber der Zahnbürsten ist solide.
Aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz was erzählen zu, was habe ich gerade
gesagt? Skynet.
Zu Skynet. Also, ganz kurz, natürlich für die Leute wieder, die nicht filmisch gebildet sind und Terminator kennen. Skynet ist in der Filmreihe Terminator die Firma, die künstliche Roboterintelligenz herstellt, die irgendwann so intelligent wird, dass sie sich selbstständig machen und die Menschen als Gefahr erkennen und die Menschen ausrotten wollen. Und die großen Kriege beginnen in der Zukunft. Im Jahr 2027, glaube ich, da müsste die Atombombe...
Nicht mehr lange hin.
Nee, die Atombombe war 1997. Haben wir auch überlebt. Aber Computer, Roboter werden zu intelligent und töten die Menschen. Wusstest du, dass es eine japanische Roboterfirma gibt, die sich extra Skynet genannt Nein. hat? Es gibt original, während wir gerade sprechen, eine Roboterfirma, die Roboter, intelligente Roboter herstellt, die Skynet heißt in das Japan.
Das ist ein Boss-Move.
Ich weiß nicht, ob ich das gut finde.
Ich finde das gut.
Du findest das cool?
Ja, ich finde, das ist, hat sehr großen Humor.
Ich habe das Gefühl, da kickt ein bisschen zu sehr meine sehr wenig vorhandene Superstition. Aber glaube, genau. Ist mir gerade nicht eingefallen. Gut, dass du das gesagt hast.
Gut, dass ich an deiner Seite bin und diesen Podcast mit dir bestreite.
Ja.
Ich habe gerade gesehen, ich habe so viele kleine Sachen, die ich gerne mal schnell loswerden würde. Ich hau das mal einmal ganz kurz raus.
Einverstanden.
Einige Sachen sind ja so Themen, wie das mit den öffentlichen Toiletten. Andere Sachen nicht.
Du hast in letzter Zeit sehr gut Themen eingebracht, die lange...
Ja, habe ich auch noch mehr hiervon, das lasse ich jetzt mal. Haben. Erstmal möchte ich sagen, dass ich es richtig niedlich finde, dass egal welches Foto es gibt, egal in welchem Kontext es gibt, jedes Foto von den Taliban haben sie immer ihre Gewehre in der Hand. Immer.
Stimmt.
Und zwar das Beste war jetzt zuletzt, war es so, gab es so Fotos, die sie veröffentlicht haben, wie sie in Freizeitparks sind, wie sie Autoscooter fahren
und
wie sie Tretboot fahren mit so einer Ente und sie hatten wieder ihre AK dabei.
Das habe ich gesehen und da habe ich genau das Gleiche gedacht. Das stimmt, das ist süß. Das ist wirklich,
wirklich süß.
Das ist Waffenliebe. Aber von ganz tiefem Herzen.
Und es ist so ein geiles Trademark-Ding einfach. Es verliert dadurch auch seine Bedrohlichkeit, weil es da sind sie wieder mit ihrem Sturmgewehr.
Da ist die Kalaschnikow wieder neben dem Schwanhals am Tretboot. Ja, stimmt, müssen die
und immer zeigen. Und es ist so ein bisschen so irgendwie wie, Leute, was ist eigentlich los mit euch? Was ist in eurer Ehre kaputt und... Was ist
das? Naja, kennst du das nicht? Ich kann mich erinnern, ich hatte früher als Kind...
Das ist so wie ihre Uniform.
Früher als Kind wollte ich über Wochen die Digitaluhr haben, die es mit der Junior-Tüte gab, den Vorgänger vom Happy Meal. Und wir waren in der Zeit ewig nicht bei McDonald's. Einmal waren wir da, dann war die aber nicht mehr da.
Ja.
Und ich war so traurig. Und ich glaube, eine Woche später oder zwei Wochen später wurde mir diese Uhr mitgebracht.
Ja.
Und als ich diese Uhr hatte, musste ich die jedem zeigen. Und ich musste immer, auch wenn mir kalt war, hatte ich für mehrere Tage meinen Ärmel hochgekrempelt.
Meinst du, so ist das?
Damit, ja, ich glaube schon. Die freuen sich so sehr, diese Waffen zu haben.
Ist da auch so ein Ding, dass die... Da wurde einer gezeigt, dass sie die Infrastruktur übernehmen und in irgendeinem Büro saßen von irgendeinem Ministerium und hatten so einen neuen Laptop. Und er saß an dem Laptop, aber auf seinem Schoß lag die Kalaschnikow wieder.
Die muss da liegen.
Die muss mit.
Das gehört dazu. Kalaschnikow muss mit.
Das war das eine. Dann habe ich noch was zu Deo. Wir wissen jetzt, Deo wird gebraucht, denn wir haben gelesen, auf Spiegel Online oder so, habe ich dir verlinkt, war ein Artikel, Skandal, man findet in Supermärkten die Sachen nicht und das hat System.
Ja.
Das ist gewollt, war leider hinter der Paywall wie alles, deswegen lese ich nichts mehr. Aber.
Denn guter Journalismus ist uns nichts wert.
Nichts wert. Aber was habe ich entdeckt wieder, was wirklich die bescheuerste Sache ist? Die vegetarischen Abteilungen, die du ja inzwischen auch gut kennst, die werden immer größer im Supermarkt. Immer größer. Aber sie bleiben vegetarische Abteilungen. Und der scheiß vegetarische Fleischsalat steht einfach nicht beim Fleischsalat. Du hast diese Feinkostregale, da steht, und das ist ja nicht nur so, dass da Fleisch ist, da steht Fleischsalat, da steht Budapester Salat, da steht Thunfischsalat, da steht aber auch Eiersalat ohne Fleisch. Also die ganze Produktpalette. Aber der vegetarische Fleischsalat vom selben Hersteller steht nicht daneben, sondern steht 5 Gänge weiter bei den vegetarischen Sachen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das in meinem
Edeka
so ist. Genau.
Es ist nicht immer so, ich würde sagen, in der absoluten Mehrheit der Fälle ist es so. Und es ist so bekackt. Denn ich will ja auch die anderen essen. Ich hole mir dann da den Käsesalat und den Eiersalat und dann bin ich noch den vegetarischen Fleischsalat. Und dafür muss ich wieder zurück durch den halben
Laden. Was würdest du besser als Lösung finden, wenn die explizit vegetarischen Produkte überall zwischenstünden.
Ja.
Oder wenn die nicht explizit vegetarischen, aber von Natur aus vegetarischen Produkte, die du auch haben möchtest, nee, bei den vegetarischen Produkten.
Nee, das erste. Ich will nicht als Sonderling behandelt werden als Vegetarier. Ich gehe durch den Supermarkt, ich bin Teil der Gesellschaft. Ich gehe überall rein und wenn da zwischendurch Würste hängen, macht mir das auch nichts. Aber dann greife ich da, wo es sinnvoll ist, wo die Brotaufstriche sind, zu und will meine Brotaufstrich-Kollektion in einem Rutsch haben und nicht verteilt über den ganzen. Ich kann den Gedanken verstehen, wo das herkommt, dass man ursprünglich sagt, hier ist eine gesonderte Abteilung für euch Freaks. Aber es sind inzwischen so viele, dass es keinen Sinn mehr hat, das aufzuteilen, weil diese Freaks ja auch durch den Rest des Supermarkts machen. Und es stört doch nun wirklich niemanden, der sich seinen fucking gepressten Gedärmefleischerlater kauft, wenn daneben noch der andere steht.
Kennst du so Begrifflichkeiten, die du richtig eklig findest, nur weil es so eklig klingt?
Fleischwurst?
Zum Beispiel Saftschinken?
Ja, oder Fleischwurst.
Fleischwurst, ja, ist bei mir nicht so, weil ich das einfach als Kind so oft gehört
habe. Da habe ich auch noch ein ganzes Thema für die nächste Folge. Eklige Sachen, die Eltern oder Großeltern gegessen
haben. Oh, geil, sehr gut.
Fürchterlich, da habe ich ein paar wunderbare Beispiele. Schöne Grüße gehen raus an meine Mutter. wo ich mich als Kind vor geschüttelt habe, dass die gedacht haben, ich hätte eine Krankheit. Dann ist mir aufgefallen, wie wird Trump jetzt neulich, war ein Bericht über Trump. Trump ist nicht mehr so präsent in den Medien.
Ja.
Und irgendwo war ein Bericht und da wurde er nicht als Trump benannt, was einfach seine Marke ist und so, sondern stand der Politiker Donald Trump.
Mhm.
Und das hat sich auf allen Ebenen so falsch angefühlt, dass ich darüber nochmal reflektiert habe, auch im positiven Sinne, muss man sagen, zu den restlichen PolitikerInnen. Ich sagte, das ist kein Politiker. Und das war nie ein Politiker, nicht mal als er Präsident war. Aber den Typen, der Politiker Donald Trump zu nennen, als ob Donald Trump irgendeine Vorstellung oder eine Einordnung braucht. Und zweitens darf man ihn nicht mit diesem Wort ehren.
Ja, ersteres stimme ich dir vollkommen zu.
Der zündelnde Faschist. Donald Trump, darfst du vielleicht sagen.
Ja, ich glaube aber trotzdem, dass es okay ist, weil man bezeichnet Menschen ja häufig mit ihrem Beruf und das war 4 Jahre lang sein Beruf. Und
ja, das ist so falsch.
Ja,
das war.
Ja, ist es auf jeden Fall.
Zum Ausdruck dessen.
Manchmal hört man ja auch der Politiker Adolf Hitler. In meinem Kopf ist ja Adolf Hitler auch kein Politiker gewesen, aber natürlich de facto war er Politiker.
Aber ehrlich gesagt, finde ich das bei Hitler noch passender als bei Trump. Weil Hitler wenigstens eine parteipolitische Karriere hinter sich hatte und das alles. Trump ist einfach wie so ein dickes Stück da reingefallen und hat es alles aufgesaugt und platt gemacht.
Ein dickes Stück Fleischwurst.
Ja, wirklich. Also das hat mich geärgert, muss ich mal sagen. Jetzt bin ich 3 Sachen losgeworden. Ich habe noch viel mehr, aber
ich will dir
nicht auch noch deine zweite wichtige Sache wegnehmen.
Ja,
ich komme gleich nur auf Kolle Pizza zu sprechen.
Es sind zwei wichtige Sachen. Eine ganz kurze. Ich wollte eigentlich sagen, es gibt eine neue Funktion bei Netflix, die so dumm ist. Ich möchte mich aber umformulieren und sagen, die so beschissen ist und so schlecht ist, dass es mir gar nicht in den Kopf geht, wer diese Idee gehabt haben kann und wer das programmiert hat, dass es funktioniert. Es gibt jetzt bei Netflix eine Shuffle-Funktion.
Ja, die gibt es schon lange.
Was ist denn das für ein Quatsch? Also wer ist die Zielgruppe von der Shuffle-Funktion von Netflix? Wer macht
Leute,
Netflix
die sabbernd auf dem Sofa sitzen
und denken sich,
und denke, Hauptsache Netflix.
Ich mach jetzt einfach mal irgendwas an. Irgendeine Folge random aus irgendeiner Serie, die ich irgendwann mal gesehen habe und mal gucken, ob mir das gefällt.
Es gibt dieselbe. Achso, Moment mal, das ist denn ja wirklich, da kannst du auch in Doku-Folge 18 kommen.
Es kann überall hingehen. Ich habe das zweimal.
Geht das nicht von vornherein dann?
Ich habe das ausprobiert. Das allererste, das war auf dem Account von meiner Freundin, das allererste, was kam, war, glaube ich, Blacklist Staffel 3 Folge 9.
Das ist bescheuert.
Damit fing das an.
Das würde nur Sinn machen, wenn immer nur die erste Folge von etwas kommt.
Das würde mehr Sinn ergeben. Wenn man zum Beispiel so denkt, okay, was gucke ich heute? Ich meine, nach demselben Prinzip kannst du das auch benutzen, aber das ist ja nicht die ursprüngliche Idee hinter dieser Funktion, sondern wirklich, man möchte so eine Art lineares Fernsehen anbieten, so dass ich glaube, die wollen den Leuten die Entscheidung abnehmen.
Genau.
Weil viele Leute Probleme haben, sich zu entscheiden, weil das Angebot zu groß ist. Man kennt irgendwie die Hälfte schon nicht mehr oder noch viel mehr.
Deswegen gibt es ja auch die ganzen Vorschlagslisten schon.
Ja, aber so wie ich das jetzt interpretiert habe, werden auch nur Dinge in Shuffle reingespült, die du schon mal geguckt hast.
Aha.
Also Dinge, die du schon kennst.
Das ist ja bescheuert.
Also Folgen von Serien, die du schon mal gesehen hast.
Also ich kannte das schon länger. Das ist so auf gut Glück, dass du einfach klickst und dann war es aber, glaube ich, tatsächlich
aber
immer
ist,
der Anfang.
Und das ist jetzt aber, bevor du auswählst, also ne, da ist doch der, macht du dumm und dann kannst du den Account auswählen. Mhm. Und wenn du auf dem Account-Bildchen bist, gehst du einmal nach unten und dann steht da Shuffle. Und dann kommt irgendeine Folge, irgendeine Serie, die du irgendwann aber mal geguckt
was,
hast.
Was, also ich, eigentlich kann ich mir so eine Funktion vorstellen, nicht nur für, ich bin so degeneriert, dass ich nicht mal diese Entscheidung treffen kann und sitzen liegt nur noch auf dem Sofa, sabbere und will irgendwas haben, sondern dass es darum geht, was Neues kennenzulernen.
Ja, das könnte so. Ich, wenn das so, dann, so ein Algorithmus ein bisschen wie bei Spotify ja, von den Dingen, die dir auch vorgeschlagen genau. werden, das, aber dann auch nur die erste Folge oder vielleicht
nur die erste Trailer. Folge. Aber was so eine ähnlich sonderbare Funktion ist, ist bei Google die Funktion, auf dass du Glück. Auf irgendeine Seite kommst.
Moment,
ist das nein, Google nein. Google oder Wikipedia?
Nee, man kann bei Google auf gut Glück suchen, aber ich habe nie genau verstanden, was da passiert.
Dann wird irgendein Suchbegriff gesucht.
Aber,
du
kannst doch auch vorher einen Suchbegriff eingeben und dann auf gut Glück drücken. Kommt dann einfach trotzdem irgendwas
anderes. Dann kommt auch irgendwas anderes, ja.
Ich habe das noch nie gemacht.
Hab ich schon.
Und dann kommt irgendwie. So,
lass uns das mal machen jetzt live.
Bei Wikipedia gibt es ja auch zufällige Artikel.
Ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
Da kenne ich das auf jeden Fall. Da habe ich das auch schon mal gemacht. Da kommt man wirklich auf sehr
seltsame Dinge. Hier, auf gut Glück, pass auf.
Heute lieber Kunst, auf gut Glück. Heute lieber Sternstunden. Reflexionsnebel. Jetzt haben wir eine Bildersuche von Google von Reflexionsnebel. Hübsch.
Reflexionsnebel kaufen kann man auch. Ich würde gerne Reflexionsnebel kaufen.
Ja, dann geh doch mal hier auf Shopping. Geh mal bei Reflexionsnebel auf Shopping. Und was sehen wir? Oh, schöne Bilder für die Wand. Ich habe nämlich gerade gedacht, das wär ein schöner Hintergrund. Desktop-Hintergrundbild wäre das gut. Heute lieber Kunst. Auf gut Glück.
Heute lieber was Spannendes.
Kopf oder Zahl? Man kann, wenn man Kopf oder Zahl eingibt, bei Google Zahl. Eine Münze.
Ja, das ist ja richtig geil, diese ganze Funktion bei Google, dass du einen Rechner sofort anmachen kannst. Hier, nochmal. Glaubst du, jetzt kommt Kopf oder Zahl?
Weiß ich nicht, aber guck mal, was du noch kannst. Würfeln, Metronom, Rechner, Drehscheibe, Farbauswahl.
Meditieren. Ich würde jetzt gerne mal meditieren.
Eine einminütige Atemübung. Richtig atmen lernen. Was für ein Highlight toll. Am Ende dieser Podcast-Folge.
Wahnsinn. Aber das ist anders als früher. Ich guck mal, immer wenn ich draufklicke, kommt heute lieber Kunst.
Naja,
heute lieber Spiele.
Ich glaube, du musst ein bisschen warten, was dich davon interessiert. Und dann klickst du drauf und dann kriegst du irgendwas.
Lieber was zu essen. Jetzt noch mal gucken, was wir jetzt
und jetzt kommen Restaurants in der Nähe.
Das ist ja scheiße. Also da war Google früher anders. Früher haben sie einfach wirklich irgendeinen Suchbegriff eingegeben. Und dann bist du auf die Google-Suchergebnisse gekommen.
Ich möchte noch eine ganz positive Sache am Ende sagen. Von meiner Seite.
Meine weg.
Nee, hast du was sehr Negatives, oder?
Ja. Nee, nicht sehr negativ. Aber verdammte Scheiße, Call a Pizza.
Ja, stimmt. Sag mal.
Call a Pizza hat in ihrem Prospekt drinstehen, wir lieben Pizzen, darum werden unsere Pizzen grundsätzlich nicht geschnitten.
Hä?
Es ist so geil, dass inzwischen einige Lieferservices, dass du nicht mehr in das Feld reintippen musst, bitte die Pizzen schneiden, danke, sondern sie machen es einfach standardmäßig
immer. Oder dass du Zutaten hinzufügen musst, so wie bei Smileys.
Und ich habe mich jetzt gefragt, nicht mal auf einen verdammten Wunsch hin? Und warum? Was soll denn diese Scheiße? Was ist denn der Hintergrund für diese Entscheidung? Niemand, also, warum?
Ich kann es dir nicht erklären, das ist richtiger Wahnsinn.
Es gibt keinen Grund, seine Pizza nicht schneiden zu lassen.
Ganz im Gegenteil, es gibt keine Situation, wo das praktischer wäre. Es ist immer besser, eine geschnittene Pizza
zu haben. Es gibt so Leute, die essen ihre Pizza so, dass sie einzelne Stücke abschneiden. Kennst du das noch? Das sind so Leute, die angefangen haben zu leben, bevor es Pizza gab.
Ja, oder die in vermeintlich feine italienische Restaurants gehen.
Ja, aber das ist ja auch da völlig falsch, in vermeintlich feine italienische Restaurants. Es ist ja einfach falsch, Pizza so zu essen.
Ja, finde ich auch.
Falsch. Falsch, falsch, falsch.
Falsch, falsch, falsch.
Und früher haben aber Leute gelernt zu essen und dann kamen plötzlich die Pizzen und dann haben sie ihr vermeintlich stabiles Wissen auf die Pizza angewendet und haben sich einzelne Stücke von der Pizza abgeschnitten. Ich weiß, dass ich früher meinen Vater so hab Pizza essen sehen und ich dachte schon als Kind, das ist das Merkwürdigste auf der Welt.
Ja.
Und jetzt sagt Call a Pizza, sie schneiden die Pizzen grundsätzlich nicht, weil sie lieben.
Also erstmal, Thomas, Papa von Benny, du bist hiermit ausgeladen für alle Zeiten.
Ich glaube, er macht das nicht mehr so.
Wer seine Pizza mit Messer und Gabel isst, hat in diesem Podcast nichts verloren. Das ist eine absolute Disqualifizierung. Sorry, aber ciao. Und ich teile deinen Ärger und dieses Argument ist fadenscheinig, weil wer seine Pizza liebt, genießt sie vernünftig. Und das geht nur, wenn du sie stückweise in die Hand nehmen kannst.
Ja.
Das geht gar nicht.
Fühlen.
Kolle Pizza wird ab jetzt von allen Fans und Hörer und Hörerinnen geschnitten, indem wir sie boykottieren.
Ja.
Wir sagen Nein zu Kolle Pizza.
Dabei habe ich eigentlich nie ein Problem gehabt. Und Kolle Pizza war übrigens der Laden, bei dem wir früher in der Fußballer Passage zugeguckt haben, wie sie gemacht haben. Und ich war erstaunt, weil da habe ich zum ersten Mal dieses geile Ding gesehen, diese Klinge mit den zwei Griffen, die sie so, dieses so wie so eine Waage hin und her. Und das fand ich richtig geil, wie schnell sie damit die Pizza geschnitten haben.
Genau das habe ich beobachtet, als du letzten Samstag bei mir warst und wir bei Domino's Pizza geholt haben, wo dieser Pizzakarton mir einen meiner Lieblingspullover möglicherweise nachhaltig zerstört hat, weil die Pizza da drin so fettig war, dass das bloße Berühren des Kartons beim Essen mit meinem vorgeschobenen Bauch dazu geführt hat, dass mein Pullover so doll vollgefettet ist, dass sogar, das weißt du gar nicht, mein T-Shirt da drunter...
Das ist wie mit dem Urin.
Genau, wie mit dem Urin. Mein T-Shirt da drunter hat auch einen fetten Fettfleck so genau mittig.
Bei dir ist das Fett von der Pizza durch den Karton, durch den Pulli, Pullover, durch das T-Shirt
und an den Bauch. Und noch auf die Haut, genau.
Und andersrum geht das Urin durch die Unterhose, durch die
Der Urin, Jeans. Wieso hast du so ein Artikelproblem mit Urin?
Hattest du vorhin schon. Das gehabt? Urinal, der Urinal, der Urin.
Okay, ich möchte hier positiv das aus Urin. Dieser Folge raus. Wir die galoppieren Pisse. Schon wieder so heftig.
Wir sind über die 2 Stunden.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Also, folgendes. Ich bin so glücklich. Und zwar... Weil ich festgestellt habe, mein Leben lang und du auch, habe ich immer behauptet, ich liebe jede Jahreszeit gleich, weil man sich immer auf die nächste freut, weil die war halt dann lang genug und dann kann man sich auf die Veränderung freuen. Ich habe festgestellt, ich glaube, der Herbst ist die geilste Jahreszeit. Ich liebe den Herbst. Ich liebe es, dass es früher dunkel wird. Ich liebe es, dass man irgendwie wieder kuscheligere Kleidung anziehen kann. Dass man auch unter der Decke auf dem Sofa liegen kann, sich dabei richtig wohlfühlt, dass man wieder gerne in die Badewanne geht. Ich liebe den Herbst. Ich liebe es, wie die Bäume sich verfärben. Vor allem, wenn auch die Sonne scheint, ist auch noch gut. Aber auch wenn das mal richtig pisst und eklig ist und matschig, auch das ist irgendwie cool. Es ist noch relativ lange hell, aber es wird schon früher dunkel. Es wird auch später hell. Das gefällt mir alles so gut. Ja, ich stimme dir
voll zu. Aber merkst du das gerade selber?
Was denn?
Deine erste und deine zweite Aussage in Kombination?
Welche
sind? Du findest immer die Jahreszeit gut, die gerade ist. Und jetzt aber jetzt hast du festgestellt, Klammer auf, im Herbst, dass du den Herbst auf jeden Fall am dollsten liebst.
Ich glaube aber, das ist nachhaltig. Ich glaube,
meinst du? Wir reden im Winter und im Frühling nochmal. Wir reden
im Winter nochmal drüber, aber ich glaube, das wird jetzt auf ewig oder zumindest für lange Zeit meine Antwort sein, was ist dein Lieblingsjahreszeit?
Also, ehrlich gesagt...
Weil so doll habe ich diese Liebe noch
bisher ehrlich nicht gesagt, habe ich früher das auch immer schon vermutet, dass der Herbst eigentlich meine liebste Jahreszeit ist.
Ja.
Wegen der Sinneseindrücke.
Ja.
Wegen
die Luft.
Die Luft riecht so gut, diese Blätter, das Laub, was auf den Boden fällt, das Licht ist ganz besonders im Herbst. Habe ich immer auch schon vermutet, im Frühling, die zweite Jahreszeit, die ich so in die Richtung schieben würde, wäre der Frühling, weil Frühling ist aber eher so ein Aufatmen. Du denkst, endlich wieder Knospen und Blätter.
Dann wird es dann wieder mehr und im Winter, im Herbst reduziert sich alles so ein bisschen. Und das genieße ich auch total.
Frühling und Herbst sind auf jeden Fall doller Monate der Veränderung und in dem, was passiert, in dem man auch das Leben besser spürt. Vielleicht.
Ja, hübsch. Sehr gut.
Und die Leute sind immer sehr auf den Frühling fokussiert, nach dem Motto, endlich, die Tage werden wieder länger, es lebt wieder auf, wir haben alle Bock auf Sex, alles wird wieder richtig gut.
Freuen sich die Nachbarn wieder.
Aber ich glaube auch, dass der Herbst eigentlich eine ziemliche Gewinnerjahreszeit ist. Aber ich würde gerne dieses Gespräch, ich würde den Herbst nochmal unter die Lupe nehmen in einer anderen Jahreszeit. Ob wir dann immer noch
so können denken. Wir sehr gerne machen, aber einen Vorteil hat der Herbst auf jeden Fall, für mich ganz persönlich. Und da hat der Frühling eine interessante Sonderposition. Ich finde, es gibt ganz dezidierte und zwar wunderschöne Herbstmusik.
Ja.
Wenn ich an Wintermusik denke, denke ich primär an Weihnachtsmusik. Da ich aber häufig die gut finde, ist das gar nicht so negativ.
Sommermusik kann man sich auch vorstellen.
Und Sommermusik kann man sich vorstellen. Frühlingsmusik finde ich schwierig. Fällt
mir nur Rolf Zukowski
an. Aber ich finde, dass Herbstmusik auch die schönste Art von Musik ist. Da, gefolgt von Sommer, weil er so fest
ist. Und die Herbstmusik funktioniert aber auch im Winter.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Die kann man dann auch über... Mein Weihnachtsalbum Nummer 1 ist Californication. Von den Red Hot Chili Peppers aus dem Jahr 2000.
Ja, oder 99.
Oder, ich glaube, 99 war es. oder zwei, ist auch egal. Jedenfalls habe ich das, als das relativ aktuell war, den ganzen Winter über und über die Weihnachtszeit auch gehört. Und deswegen kriege ich immer ein bisschen Weihnachtsgefühle bei Californication, wo sie über Kalifornien viel erzählen. Das passt nicht gut zusammen, aber es ist so ein Gefühlsding. Aber ich finde Herbstmusik prinzipiell schöner als Sommermusik und auch als Weihnachtslieder.
Das gesamte Werk von Element of Crime zum Beispiel.
Exakt! Geil, dass du das sagst. Element of Crime ist die Herbstmusik, ja. Nummer 1 und dann noch sowas wie Nils Frevert und Gisbert zu Kniphausen und vielleicht auch ein bisschen Tokotronic. Das ist für mich so, ja, diese deutschsprachige, schwere, melancholische, retrospektive, beobachtende Musik.
Ja.
Das gefällt mir sehr gut, das höre ich sehr gern im Herbst, aber auch im Winter. Aber vor allem im Herbst geht es wieder los, dass ich auch Lust auf diese Musik habe. Und die habe ich dann zu dem Zeitpunkt lange nicht mehr gehört. Und dann passt sie von meiner Stimmung her. Ich kann wieder einen dicken Wollpulli tragen und ihn voll fetten lassen von Domino's Pizza.
Also feiern wir den Herbst und das Leben.
Ja, wir feiern das Herbst und den
das Leben. Herbstleben.
Und bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit dort draußen, ihr treuen kleinen Schweinchen. Schön, dass ihr immer noch zuhört, seit 70 Folgen.
Ja, stimmt, darüber haben wir gar nicht geredet.
Haben wir gar nicht geredet, finde ich richtig gut.
Aber war eine gute runde Folge.
Fand ich auch. Also, teilweise sehr ernst am Anfang und danach wurden wir heiterer. Und das ist aber beides gut so, wie es war. Und ich freue mich über die Varianz und die verschiedenen Emotionswelten, in die wir die Leute entführen. Und dann auch mich als Hörer in Zukunft. Vielen Dank. Auch an dich, Benni.
Und an dich.
Gut geleistet.
Deine Eloquenz.
Dito. Das ist die beste Art, auf ein Eloquenzlob zu reagieren. Einfach Dito zu sagen.
Cool Idee.
Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.